Herzlich willkommen zu Grauzonen, eurem Podcast rund ums Thema mentale Gesundheit von Betroffenen für Betroffene und alle Interessierten. Wir sind Mike und Charlene und wir wollen heute darüber sprechen, welchen Zusammenhang es zwischen Beziehungen und mentaler Gesundheit gibt. Genauer gesagt, wie zwischenmenschliche Beziehungen unsere mentale Gesundheit beeinflussen. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie sich Finanzen auf unsere mentale Gesundheit auswirken. Und es wurde sehr emotional, das heißt für diejenigen von euch, die diese Folge verpasst haben, ihr wisst, wo ihr sie findet. Und in der letzten Folge hatten wir das Thema Beziehung schon angeschnitten, das wollen wir heute etwas mehr vertiefen. Von daher, Schatz, gibt es eventuell Beziehungen in deinem Leben, die zufällig in diese heutige Folge passen würden? Oder die wir aufgreifen könnten, von denen du uns berichten kannst?
Nee, ich bin mein ganzes Leben lang schon komplett allein und isoliert. Ich habe noch nie einen Menschen um mich herum gehabt. Du bist der Erste.
Oh, ich fühle mich so geehrt.
Ja, definitiv gibt es da Geschichten oder ja, Beziehungen, von denen ich irgendwie berichten könnte. Tatsächlich beziehen sich aber, glaube ich, die meisten eher auf so Situationships, also alles aus dem Dating oder halt auf Freundschaften, weil ich halt vor dir noch nie eine langjährige Beziehung gehabt habe.
Ja.
Dementsprechend ist da der Erfahrungsschatz, aus dem ich da irgendwie was erzählen kann, natürlich begrenzt auf andere Lebensbereiche. Und im Leben nehmen wir ja verschiedene Rollen ein und genauso führen wir ja auch mit unterschiedlichsten Menschen Beziehungen. Also wir führen ja nicht nur romantische Beziehungen, sondern ja auch Beziehungen zu unseren Freunden, zu unseren Familienmitgliedern, zu unseren Verwandten. Und ja, der Pool ist groß.
Mhm.
Ich glaube, ich würde aber tatsächlich damit anfangen, von ja, ein bis zwei Freundschaften zu erzählen, wo ich sage, die haben mich bzw. mein Leben schon ziemlich geprägt. Einfach weil die sehr, sehr lange ging und auch sehr, sehr intensiv waren. Also mit der einen hatte ich eine Freundschaft angefangen, da war ich im Kleinkindalter und wir waren, glaube ich, auch über 10 Jahre eng miteinander befreundet. Das ging dann irgendwie wortlos auseinander, weil man sich, ich glaube, auseinandergelebt hat. Also ich habe da ja auch nie irgendwie eine Stellung mal zugekriegt oder eine Ansage oder ähnliches. Es sind einfach, die Dynamik und die Atmosphäre haben sich einfach verändert und das war so ein typisches, ich frage, ist alles in Ordnung, weil ich wahrnehme, dass sich etwas verändert und ich werde abgespeist mit, nee, es ist alles gut, weil okay, der Mensch mir gegenüber halt so extrem harmoniebedürftig ist oder war und dementsprechend einfach auch nie für mich persönlich eine ehrliche Reaktion gekommen ist, weil es kann nicht alles gut gewesen sein, sonst hätte ich nicht wahrgenommen, dass irgendwas nicht stimmt.
Ja.
Ja, und dann halt noch so andere Dinge wie sich Wortlaut verbieten lassen von einem eigenen Partner, mich in meiner Wohnung zu besuchen und solche Sachen. Also ob das stimmt, weiß ich nicht, weil ich den Partner kennengelernt habe und diesen Menschen eigentlich so nicht eingeschätzt hätte.
Mhm.
Und das sind so Sachen, wo ich mir dachte, ja, okay. Und dann halt auch irgendwie so seltsam zu einer Hochzeit eingeladen zu werden, irgendwie nur mündlich, wo man halt weiß, dass solche Einladungen nicht mündlich erfolgen. Schon gar nicht in dem Kulturkreis und das war irgendwie alles ein bisschen seltsam für mich, was dann für mich dann auch in die Richtung ging von, okay, irgendwie habe ich immer mehr das Gefühl, dass du mir nicht ehrlich sagen möchtest, dass du keinen Kontakt mehr möchtest,
ja,
und irgendwie versuchst auf solchen Wegen dich von mir abzugrenzen oder dass da irgendwie eine immer größere Distanz entsteht und irgendwann bestand einfach gar kein Kontakt mehr.
Okay.
Und mit einer anderen Person hatte ich über 15 Jahre lang eine extrem tiefe Freundschaft. Wir haben da eigentlich auch schon von Seelenverwandtschaft gesprochen.
Mhm.
Und genau, das ist auch meine, also beide waren meine ehemals besten Freundinnen. Ich finde auch, dass sich dieser Begriff nicht auf eine einzelne Person limitiert. Also als Teenager hat man dazu mal sehr geneigt, immer nur diese eine Person so dann zu nennen.
Klar, aber wir werden ja alle irgendwann mal ein bisschen reifer.
Ja, genau. Irgendwann habe ich auch als Erwachsene gemerkt, eigentlich kann man auch mehrere Menschen haben, die man beste Freunde nennen kann.
Voll.
Oder, ja, genau. Und ihr habe ich, wie gesagt, ich nenne sie jetzt einfach mal Shakira, um das abzugrenzen.
Mhm.
Mit Shakira habe ich halt
sorry.
habe ich über 15 Jahre lang eine Freundschaft geführt und wir haben da, wie gesagt, auch über Seelenverwandtschaft gesprochen. Es war also das war nicht nur eine Freundschaft, das war für mich ein Familienmitglied, der hat sich wie eine Schwester angefühlt. Das war sehr, sehr innig, sehr nah, sehr vertraut. Da war eine sehr, sehr große Intimität und auch ein riesiges Vertrauensverhältnis. Und auch da, ich glaube, jede Freundschaft macht irgendwann so Phasen durch, in denen es auch mal kriseln kann.
Klar.
Und ich habe insgesamt mit dieser Freundin 3 Brüche gehabt. Bei 2 haben wir uns jeweils nach ein paar Monaten oder einem Jahr nochmal ausgesprochen und auch wieder versöhnt, haben zueinander gefunden, haben dann die Freundschaft auch fortgeführt. Und jetzt nach dem dritten, der im letzten Jahr war, war wirklich endgültig Schluss. Weil bei dem letzten, also wo wir jetzt wirklich endgültig noch gesagt haben, es reicht, haben wir einfach beide festgestellt, dass in der Zeit vorher, also gerade in dem Jahr vorher, also so von 23 auf 24, so viel passiert ist, dass unser gegenseitiges Vertrauen massivst erschüttert hat. Und ich weiß noch, dass zwischen zwei unserer Konfliktgespräche, das war das letzte und das davor, da lag dann, glaube ich, auch ein halbes Jahr irgendwie Zeit dazwischen, weil ich nicht bereit war, nochmal zu reden, weil ich gar nicht wusste, wo geht's denn jetzt hin? Weil ich selber in so einem Hänger irgendwie war. Ich wusste gar nicht, will ich diese Freundschaft noch?
Mhm.
Ist mir diese Freundschaft um jeden Preis sozusagen alles wert?
Mhm.
Oder bin ich mir gerade wichtiger, dass ich diese Freundschaft beenden muss?
Okay.
Weil ich in dieser Freundschaft mich nur noch eingeengt fühle, das Gefühl habe, nicht mehr atmen zu können, nicht mehr ehrlich auf Dinge vielleicht auch reagieren zu können im Sinne von meine Meinung vertreten, weil ich dann irgendwann das Gefühl hatte, einen sehr, sehr starken Gegenpol zu haben oder einen sehr, sehr starken Gesprächspartner zu haben, Gesprächspartnerin. Und ja, ich habe mich nicht mehr sicher gefühlt. Und dann gab es auch Vorwürfe, die mich massivst erschüttert haben, wo ich dann auch gesagt habe, das war so ein großer Bruch für mich. Das kriege ich nicht verdaut. Und ich hatte vorher schon Vertrauensprobleme, aber jetzt kann ich dir nicht mehr vertrauen. Und das habe ich eben in diesem halben Jahr versucht für mich zu ordnen und habe das auch klar kommuniziert. Ne? Wir hatten dann nochmal irgendwie geschrieben, so hey, ich glaube im Dezember hatten wir ein Gespräch und im Januar kam dann die Anfrage, wollen wir uns nochmal zusammensetzen? Und dann meinte ich, du, nee, ich brauche noch Zeit, ich melde mich bei dir. Und ich weiß, dass ein halbes Jahr verdammt viel Zeit ist und dass da wahrscheinlich auch der Eindruck dann entsteht von, dass das nur gesagt wurde, aber man sich dann irgendwie nicht mehr kümmert und nicht mehr meldet. Aber ich weiß, dass ich ganz, ganz viel Zeit mir genommen habe und auch Momente gehabt habe, wo ich echt, also ich wusste nicht, was ich machen soll. Und das war dann auch so ein Ding von, gehe ich jetzt über mich hinweg und suche nochmal das Gespräch mit jemandem, wo ich eigentlich gar nicht weiß, wo ich hin will? Oder nehme ich mir noch mehr Zeit, bis ich mir wirklich sicher sein kann, eine finale Antwort zu haben?
Okay.
Ja. Und letztendlich war das auch genau richtig. Als ich mich dann gemeldet habe, sagte sie dann, okay, jetzt gerade passt es für mich nicht, aber ich melde mich. Und einen Monat später kam es dann zu dem Gespräch und wir haben beide gesagt, es ist einfach zu toxisch geworden. Die Freundschaft fühlt sich nicht mehr nach Leichtigkeit an. Es fühlte sich nur noch nach Arbeit an. Es fühlte sich auch so an, als wären nur noch Konfliktgespräche in unserer Freundschaft der Standard, weil ständig irgendwas war, irgendwas, was geklärt werden musste. Und es war nur noch schwer. Und da haben wir halt beide gesagt so, okay, wie soll es jetzt weitergehen? Und haben halt festgestellt, dass, wie eben schon erwähnt, keine Freundschaft es wert ist, um jeden Preis gekämpft zu werden, sondern dass auch eine Freundschaft, die so lange und so intim war, auch ein Ende finden darf.
Ja.
Und ich fand es ganz schön, dass sie die Worte gefunden hat, zu sagen, dass wir eine sehr schöne Freundschaft hatten, dass wir Jahre hatten, auf die man gerne zurückblickt und dass es okay ist, dass es jetzt zu Ende ist. Und es war für mich tatsächlich auch nochmal ein Moment, in dem ich gemerkt habe, Beziehungen müssen nicht immer mit so einem riesigen Krach und mit so einem riesigen Dilemma auseinandergehen. Beziehungen können auch im Konsens erfolgen und sind manchmal auch wichtig.
Also
Beziehungsenden. Entschuldigung, genau, ja. Genau, dass das halt im Konsens erfolgen darf und dass das eben auch manchmal wichtig ist.
Finde ich voll schön. Also
total.
Klingt total bereichernd, weil das eine Erfahrung ist, die ich so bisher noch nicht sammeln durfte, tatsächlich.
Ja. Also wenn es eins gibt, wo wir uns tatsächlich immer einig waren in all dieser ganzen unausbalancierten Dynamik, sage ich jetzt mal, dann war es wirklich die Art und Weise, wie kommuniziert wurde. Klar, auch da gab es Momente, wo ich gesagt hätte, habe ich mir eigentlich anders gewünscht. Ne? Also zum Beispiel gleiches Thema wie bei der anderen Freundin zu sagen, es ist alles okay oder so zu tun, als ob alles okay ist und am nächsten Tag mir eine Nachricht zu schreiben von wegen, ich muss mit dir reden, weil das und das beschäftigt mich so stark und ich fühle mich so und so und da wird so ein riesiger Ball aufgemacht, dass bei mir dann ganz, ganz viele Ängste losgehen, weil es war ja gestern nach alles in Ordnung und heute ist auf einmal nichts mehr in Ordnung. Das ist für mich in meinem Vertrauen halt auch nicht in Ordnung, weil ich dann keine sichere Bindung mehr zu dir habe, weil ich gar nicht weiß, ob das, was du mir sagst heute, immer noch morgen Bestand hat.
Ist halt schwierig, ja.
Genau, aber im Kern, ne, im Sinne von offen miteinander zu reden, für seine Gefühle einzustehen und auch dem anderen die Gefühle, die er da beschreibt oder die Eindrücke, nicht abzusprechen. So, ne, wenn sie sagt, ich hatte das Gefühl oder den Eindruck, du hast das und das gemacht oder das hat das und das bei mir ausgelöst, ihr das dann nicht abzusprechen, sondern dann zu sagen, okay, habe ich anders gesehen, gut, dass du mich darauf hinweist, so beim nächsten Mal versuche ich da irgendwie drauf zu achten. Und das ist halt eine Kommunikationsdynamik gewesen, die ich bei uns sehr geschätzt habe.
Mhm, klingt so, auch gut.
Genau, und die halt gerade für unsere Konfliktgespräche auch echt essentiell waren, weil ich glaube, sonst wären wir gar nicht so weit gekommen. Ich glaube, sonst hätte es einfach gekracht und wir würden uns heute komplett anfeinden.
Mhm. Cool. Also nicht cool, dass diese Freundschaft zu Ende gegangen ist, sondern cool im Sinne von, dass ihr so eine Kommunikation hattet. Also finde ich sehr, sehr wertschätzend und finde ich auch sehr wertvoll. So im Sinne von wirklich zu sagen, okay, diese Beziehung hat zwar jetzt hier ein Ende, aber ich weiß trotzdem wertzuschätzen, dass das einfach mal 15 schöne Jahre waren, ja, mit Hochs und Tiefs, aber wir ganz, ganz viele tolle Dinge miteinander geteilt haben.
Ja.
Und ich finde es mega, wenn, egal was für Beziehungen, ob das jetzt eine romantische ist oder ob das eine Freundschaft ist oder wie auch immer, wenn Beziehungen auf so eine Weise auseinandergehen dürfen. Mhm. Finde ich total toll.
Ja, das ist zum Beispiel etwas, was mir bei der anderen Freundin gefehlt hat oder gefehlt hätte. Einfach mal darüber zu sprechen, was denn los ist. So, also ich glaube, das hätte mir auch heute viel, viel mehr gegeben, einfach zu wissen, was hat diesen Menschen bewegt? Warum hat sich da was verändert? Nicht einfach so vor veränderte Tatsachen gestellt zu werden, ohne darüber Bescheid zu wissen oder darüber aufgeklärt zu werden. Und bei Shakira ist es so, wir sind ja zusammen erwachsen geworden. Mhm. Das ist also, was wir durchgemacht haben, das ist wie halt eben mit Geschwistern.
Ja.
Man erlebt Dinge zusammen, die man, ich würde auch fast sagen, nicht mal unbedingt mit Freunden erlebt. Also, ja.
Mhm. Finde ich toll, weil gerade das, was du beschrieben hast von der anderen Freundschaft, ja, dieser Punkt ist ja, glaube ich, sehr, sehr vielen von uns im Leben immer wieder begegnet.
Mhm.
Dieses nicht zu wissen, warum ist Beziehung XY letzten Endes zu Bruch gegangen.
Ja.
Ne? Es gab halt keinen richtigen Abschluss.
Ja.
Und das ist ein Ding, was mir auch immer schwer fiel, zu lernen, damit umzugehen, dass es keinen Abschluss gibt.
Und genau das habe ich ja auch schon mal, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, aber irgendwo hatte ich das ja auch schon mal thematisiert, dass mir genau das, dieses Dasses sich verlaufen hat, man sich auseinandergelebt hat, aber nicht, weil man einfach keine Zeit mehr füreinander hat und das auch zum Beispiel so gesagt hat und man halt merkt, okay, die Lebensstile verändern sich, sondern weil irgendwie, irgendwas war ja im Raum und ich weiß nicht was. Und das trage ich heute noch mit mir.
Mhm.
Und ich merke heute immer noch Momente, wo ich mir denke, ich hätte schon gern einfach irgendwie eine Antwort.
Verstehe ich voll und ich trage solche Dinge auch mit mir rum von gewissen Freundschaften oder Beziehungen.
Hm.
Ich habe gelernt, über die letzten Jahre vieles davon wirklich ruhen zu lassen, sein zu lassen im Sinne von, okay, ich akzeptiere einfach die Tatsache, dass ich die Antwort nie bekommen werde.
Mhm.
Ich habe für mich eine grobe Erklärung, die wahrscheinlich ist, warum das so gewesen ist, aber mit der muss ich mich halt jetzt arrangieren und ich werde die Wahrheit in Anführungsstrichen halt nie erfahren. Ne?
Ja, ich muss gerade so schmunzeln, weil während du das sagst mit diesem Akzeptanzthema, kommt bei mir sofort diese Widerstandshaltung, ja nee, das kann ich nicht, und dann frage ich mich sofort innerlich, ja warum kann ich das denn nicht, weil ich die Kontrolle nicht über diese Situation habe.
Ja.
Und da sind wir nämlich wieder bei einem Thema, was auch sehr essentiell bei mir ist, sich immer die Kontrolle über alles haben möchte.
Mhm.
So, und es ist aber nun mal eben jetzt, wie es ist.
Ja.
Und ich komme ja auch zurecht. Also es ist jetzt nicht so, als würde dieses nicht vorhandene Gespräch mich heute, weiß ich nicht, so krass im Alltag beeinflussen, dass ich meinem Alltag nicht nachgehen kann oder so. Oder eine Beziehung irgendwie aufbauen kann oder neue Freundschaften finden kann. Aber es ist halt trotzdem, es fühlt sich, das kenne ich ja auch von mir, nach einer Aufgabe an, die irgendwie nicht beendet worden ist und ich muss nun mal eben alles zu Ende bringen.
Ja, ja. Lose Enden sind halt einfach
oder,
echt nervig. Ne?
Ja, zu allem irgendwie einen Abschluss finden und dass es da halt eben keinen gibt. Das ist, ich weiß nicht. Meine Schwester hat mich als Kind immer damit geärgert, sich also ein einzelnes Haar bei mir rauszupicken und daran so zu ziehen. Und so fühlt sich das an, als ob die ganze Zeit jemand an so einem einzelnen Haar irgendwie zieht.
Schönes Bild, ja.
Ja.
Sehr schönes Bild. Ja. Ja, krass. Also ich habe ähnliche Erfahrungen natürlich auch sammeln dürfen in meinem Leben. Ich sage auch bewusst dürfen, weil es ja auch, egal wie schmerzhaft gewisse Erfahrungen sind, trotzdem auch eine Bereicherung fürs Leben ist und ein Learning einem ja auch bietet. Ne? Also selbst die negativen Erlebnisse kann ich mittlerweile so betrachten, dass ich sage, okay, die waren ungeil, manche negativen Sachen hätte ich gern drauf verzichtet, aber trotzdem habe ich draus gelernt. Also das nur so als kleiner, grober Abriss.
Ja, ich würde ganz kurz da einmal differenziert darstellen, also solange das alles in einem Gefühls- und Verhaltensrahmen ist, der vertretbar ist. Also wenn, weiß ich nicht, wir über Beziehungen zum Beispiel sprechen, wo häusliche Gewalt ein Thema ist. Ne?
Ganz anderes Ding.
Da reden wir dann nicht von Erfahrung machen dürfen.
Genau. Ne? Also das, davon rede ich
einfach
nicht.
Einfach abgrenzen.
Genau,
ja.
Keine Frage. Ich spreche einfach nur von dem, worüber wir gerade gesprochen haben, Beziehungen, also beziehungsweise Freundschaften, die einfach zu Bruch gegangen sind, die halt nicht mehr funktioniert haben.
Mm.
So. Und ich habe auch Freundschaften erlebt in meinem Leben, die mir ganz wichtig waren, irgendwann zu Ende gegangen sind, weil man nicht mehr gematcht hat und da halt nicht so schön drüber reden konnte oder so schön abschließen konnte, wie du das gerade beschrieben hast.
Mm.
Und ja, mir fallen da auch spontan so 2, 3 echt super wichtige Freundschaften in meinem Leben ein, die viele, viele Jahre gingen, die auch so zu Bruch gegangen sind. Aber ohne dieses Abschlussgespräch. Also es wäre cool gewesen, das zu haben, ne? So, um Dinge besser einordnen zu können. Aber ja, ich glaube, da können viele Leute zu relaten, auf jeden Fall.
Es gehört fast ja auch schon irgendwie zum, ich will jetzt nicht sagen zum guten Ton der Gesellschaft, aber es ist so verbreitet, dass Beziehungen oder Freundschaften so auseinandergehen. Ja. Also Freundschaften verlaufen sich, man hat einfach keinen Kontakt mehr, redet nicht darüber, was da vielleicht irgendwie mal gewesen ist. Und Beziehungen, romantische Beziehungen, die gehen in Ach und Krach zu Bruch. Wenn es keinen Rosenkrieg gibt, dann ist das keine richtige Trennung gewesen.
Ja.
Das ist so das Bild, was in der Gesellschaft vorherrscht.
Entweder das oder es wird halt alles komplett abgekattet, verschwiegen, man redet dann nicht mehr drüber hört halt nie wieder voneinander, so nach dem Motto. Ne?
Ja.
Also diese beiden Varianten sind auch wirklich weit verbreitet. Hängt, glaube ich, auch sehr mit der Intimität der Beziehung dann auch einfach zusammen. Es sind viel mehr Gefühle, die da mit reinspielen. Und das ist halt zum Beispiel auch so ein Ding, an das ich denken muss, wenn wir jetzt über Beziehungen reden, die einen großen emotionalen Einfluss hatten auf unser Leben oder auf unsere mentale Gesundheit, weil darum geht es ja hier. Da muss ich sehr an meine wirklich langjährige Beziehung denken, die einfach 10 Jahre ging. Die ersten paar Jahre total.
Also du meinst Partnerschaft.
Partnerschaft, genau. Also eine romantische Beziehung. Und wo ich wirklich über beide Ohren verknallt war und das viele, viele Jahre ganz, ganz toll lief in meinen Augen für meine Wahrnehmung. Und dann irgendwann so Bruch kam, ich glaube so im 3., 4. Jahr, es dann schwieriger wurde im Miteinander, hatte viel mit dem Thema Intimität zu tun und dem Thema Nähe, was dann plötzlich von meinem Gegenüber nicht mehr zugelassen werden konnte. Und was für mich natürlich ein großes Problem war, weil ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel Intimität und Nähe braucht. Ich weiß auch durch meine therapeutischen Erfahrungen der letzten Jahre, dass ich da schon so ein gewisses Übermaß habe an Bedarf, dass das schon ein bisschen in die, also ne, so dieses Thema Distanz ist bei manchen so on, bei mir ist es eher so das Thema Nähe, was halt sehr, sehr stark ausgeprägt ist. So. Und rückblickend betrachtet war ich wahrscheinlich zu erdrückend mit diesem Nähebedürfnis oder viel zu große Erwartungen auch gehabt an eine Beziehungsperson, an die Partnerin. Auch ein Thema, was ich erst lernen musste später. Und
finde ich gerade tatsächlich super wichtig. Lass uns das mal bitte im Hinterkopf behalten, dass wir das gleich nochmal aufgreifen.
Okay, gern. Ja, ich versuch's.
Ich also, ja auch.
Ja,
also Brain nicht, und so. Nicht nur deine Notiz.
Genau. Nee, aber das ist halt in dieser Beziehung, die hat angefangen, da war ich Anfang 20, Anfang Mitte 20 und ging dann halt bis Anfang Mitte 30. Und die war halt die letzten Jahre wirklich unglaublich toxisch in der Dynamik geworden. Das war auch definitiv nicht nur einseitig, ne? Also ich kann auf gar keinen Fall rückblickend sagen, das war jetzt alles der Fehler von meiner damaligen Partnerin. Ich weiß sehr wohl, welche Dinge ich falsch gemacht habe oder welche Dinge ich damals einfach nicht besser wusste, wie ich sie handhaben soll in der Beziehung, wie ich damit umgehen soll. Und ein Learning, was ich wirklich durch diese Geschichte hatte, war, dass ich halt ja schon ein ganz schöner Klammeraffe zu der Zeit war. Muss mal nett so sagen.
Ja, es liegt ja auch nahe, wenn du dieses sehr starke körperliche Bedürfnis nach Nähe hast.
Genau.
Dass dieses Klammern dann da irgendwie mitschwingt. Das, ja.
Total. Und das war halt, in der Beziehung hat sich dann irgendwann eine Dynamik entwickelt, dass man gemerkt hat, man kann nicht miteinander, aber auch nicht ohneinander. Keiner hat so richtig keiner ist auf die Idee gekommen, das wirklich zu beenden oder zu cutten, weil man liebt sich ja. Und es ist ja nur eine Phase und es wird irgendwann wieder besser. So, und wenn ich überlege, was für überstilisierte Bilder ich da von Beziehungen, von romantischer Beziehung im Kopf hatte zu diesem Zeitpunkt noch. Kein Wunder, dass das toxisch geendet ist. So, ne? Ich habe da einfach gedacht, ja, okay, ich muss gewisse Interessen zurückstecken, ich muss gewisse Dinge einfach für meine Partnerin tun und versuchen, da zu berücksichtigen. Und dann wird das alles wieder und wir kriegen das zusammen hin, bla.
Es ist ja auch, also wo ich gerade vor allem da irgendwie dran denken muss, es ist ja auch in unserer Gesellschaft ganz oft dieses Bild von Beziehungen ab einem gewissen Punkt, da hält man das einfach nur noch aus, weil ist halt einfach so, du musst dich halt zurücknehmen und eine Beziehung läuft dann halt eben nicht mehr ganz so rosig wie im ersten Jahr und auch dieses mit sich mal zurücknehmen und Grenzen und Bedürfnisse des anderen und ja, das ist alles ein Thema und man muss auch manchmal seine Komfortzone dann verlassen und sagen so, okay, eigentlich habe ich heute keinen Bock und ich will eigentlich auf der Couch bleiben, aber ich gehe jetzt mit meiner Partnerin oder meinem Partner, keine Ahnung, nochmal ein Eis essen, weil mein Partner hat da voll Bock drauf. So, und der möchte das mit mir zusammen machen, also raff ich mich auf. Aber wir reden ja hier von toxischen Verhaltensweisen.
Ja.
Also Dingen, die ja auch potenziell dafür dann oder die darauf vielleicht nicht ausgerichtet sind, aber die Wirkungsweise haben, bei einem selber Selbstzweifel auszulösen und auch mit sich selber halt dadurch dann eben nicht mehr sicher zu sein. Mhm. Und da werden einfach Dinge angetriggert und sowas gehört nicht in eine Beziehung. Und es wird ja dann ja auch nicht vernünftig geredet. Es werden Dinge dann unter den Teppich gekehrt und es stauen sich Dinge auf und man streitet sich nur noch, ohne eigentlich wirklich mal darüber zu reden, was fühlt man denn eigentlich und was hat uns gerade hier eigentlich hingebracht. Man zickt sich irgendwie nur noch an.
In der Beziehung war es tatsächlich sogar so gewesen, dass wir über zig Themen zigmal gesprochen haben. Also es war tatsächlich so, dass wir viele Themen richtig tot geredet haben.
Aber hat sich dann auch die Frage mal aufgetan, wie können wir etwas verändern?
Ich glaube schon, dass diese Frage auch mit da war und dass wir auch versucht haben, Dinge zu ändern.
Mhm.
Wir wussten bloß nicht wie.
Ja.
That's the point. Also wir wussten an ganz vielen Stellen nicht wie. So.
Ja.
Und das Ding ist, was ich heute einfach so sehe, im Nachgang, abgesehen von meinen eigenen Fehlern, die ich natürlich in dieser Beziehung gemacht habe, waren halt Dynamiken da, die wirklich in Richtung auch Ausnutzen gingen. Also es war wirklich so, ich bin ein Mensch, der gerne gibt. War ich schon immer gewesen. Gebe sehr gern und ich gebe gern mein letztes Hemd für die Menschen, die mir nahestehen.
Mhm.
Das ist meine Persönlichkeit. Die wurde in dieser Beziehung aber auch rigoros ausgenutzt.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe schon wieder, also wenn es hier Menschen gibt, die uns zuhören, die vom Fach sind, ich sehe jetzt schon eure Bücher wälzen und sagen so, weil du so bist.
Genau.
Ja,
genau.
Lassen wir das bitte einfach nur so stehen. Wir wollen keine Fremdanalysen, okay?
Genau. Und natürlich steckt da viel mehr dahinter und so weiter und so fort.
Mhm.
Aber es war in dem Fall wirklich auch die Dynamik, dass dann psychischer Druck erzeugt wurde, bewusst oder unbewusst, vollkommen dahingestellt. Es ist einfach ein psychologischer Druck entstanden, gewisse Dinge leisten zu müssen.
War es nicht auch so, dass da auch Manipulation ein Thema war?
Absolut.
Ja, ne?
Definitiv. Mhm. Ja, also habe ich mir natürlich damals nicht eingestehen wollen, auch nicht sehen wollen, ne? Und natürlich auch Menschen aus meinem Umfeld, die da irgendwie versucht haben, mich darauf hinzuweisen, dass ich das Ganze mal ein bisschen kritischer sehen soll.
Mhm.
Selbst vor denen habe ich das immer alles verteidigt und Verständnis für jeden Scheiß gehabt.
Mhm.
So, bis es letzten Endes daran geendet ist, dass ich wirklich ausgenutzt wurde ohne Ende, dann plötzlich, ja, der Kontakt gecuttet wurde ganz zum Schluss und da einfach auch noch gewisse Geldsummen beispielsweise im Raum standen, die mir eigentlich noch zugestanden hätten, die ich halt bis heute nie wieder gesehen habe. Ne? Also
ja,
nur um mal leicht anzuschneiden, was da so vorgefallen ist. Es waren noch viele, viele andere Dinge.
Also es hört sich ja schon so ein bisschen so an, als hättet ihr einen Rosenkrieg gehabt.
Ja, also ich habe es tatsächlich bisher nie als solches wahrgenommen, aber ja, man kann es schon als Rosenkrieg bezeichnen. Nicht in dem Sinne, dass noch Gefühle füreinander da gewesen wären. Ich glaube, die waren zu dem Zeitpunkt wirklich schon lange weg.
Mhm.
So, man hat ja auch schon getrennt gelebt und alles, aber wir haben halt noch viele Dinge wegen der Hunde, die wie unsere gemeinsamen Kinder waren, noch gemeinsam getan.
Mhm.
So, und das ging dann halt auf eine Art und Weise auseinander zum Schluss, die wirklich für mich unerträglich war, wo ich dann wirklich auch, ich habe noch ein, zwei Kontaktversuche gehabt, einen per SMS, einen persönlich und das war's. Es kam nie wieder was, also habe ich Briefe geschrieben, gesagt, das und das hätte ich bitte gern noch zurück, weil das befindet sich noch in deinem Besitz, das ist aber mein Eigentum.
Mhm.
Und daraus ist dann halt nochmal, ja, ein längerer Schriftwechsel über Anwälte geworden, der wirklich richtig, richtig übel war, der mich tatsächlich auch nochmal so fertig gemacht hat, dass ich dann dadurch meinen zweiten Klinikaufenthalt hatte. Also ich bin dann nochmal wirklich in schwerste Depression verfallen und ja, war dann erstmal eine Weile psychiatrisch aufgefangen worden, um dann später nochmal richtig Therapie zu machen und glücklicherweise alles wirklich sehr nah beieinander. Also ich war dann im Prinzip von April bis August des Jahres in klinischer Betreuung mit einer kleinen Pause zwischendrin und das war auch sehr wichtig in dem Moment, weil da kamen dann noch so ein, zwei Briefe während der Zeit, die ich dort war, wo ich sehr froh war, dass ich weit weg und nicht in diesem Ort war. Da waren wirklich Anschuldigungen drin, die waren richtig, richtig bösartig.
Mhm.
Und das waren Dinge, die haben mich sehr wachgerüttelt. Das hat unglaublich wehgetan. In dieser Therapie, die ich da hatte, habe ich dann auch das erste Mal so richtig begriffen, was das Wort Co-Abhängigkeit bedeutet und warum diese Beziehung über die Jahre so lief, wie sie lief und warum sie auch geendet ist, wie sie geendet ist. Und das hat natürlich viele Narben und viele Spuren hinterlassen, mir aber auch gleichzeitig ganz, ganz, ganz viel beigebracht. Also gerade der Klinikaufenthalt danach war für mich nochmal so ein richtiger Mindopener. Also da sind so viele, ich habe im ersten Klinikaufenthalt schon viele Dinge verstanden und gelernt von mir. In dem Aufenthalt war es gefühlt dreimal so viel.
Mhm.
Also wo sonst so in der Woche so ein, zwei Sachen Klick gemacht haben, hat da gefühlt jeden Tag was Klick gemacht. Und das war schon ein Hardcore-Verarbeitungslevel für mein Hirn.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch alles andere als einfach.
Ja, total.
Das ist ja Anstrengung pur.
Genau, aber es hat mich tatsächlich, und das ist zum Beispiel was ich vorhin meinte mit diesem Dankbarsein auch für die negativen Erfahrungen. Diese negative Erfahrung, die für mich ganz, ganz schlimm war, hat mir diesen Klinikaufenthalt beschert, der mir unglaublich viel beigebracht hat. So.
Ey, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe also kurzer Wink nochmal zum Thema Finanzen.
Ja.
Ich habe ja aufgrund dieser Langzeiterkrankung ja dann auch Krankengeld bekommen und es gab mal einen Moment, wo auf einmal die Krankenkasse neue Informationen nachträglich von meinem Arbeitgeber bekommen hat, wo ich noch im Krankengeldbezug war und auf einmal habe ich gar kein Geld mehr bekommen, weil da halt was umgerechnet wurde, was bedeutet hätte, dass ich eigentlich weniger gekriegt hätte und das irgendwie noch auf ein Jahr irgendwie angerechnet wurde. Auf einmal habe ich gar nichts mehr bekommen, weil da angeblich Schulden entstanden sind und wie auch immer.
Ja.
Dann haben die mir gar nichts überwiesen.
What the fuck?
Und ich halt versucht, mit denen ins Gespräch zu gehen und da hieß es dann, also es war eine sehr große Abwehrhaltung im Sinne von, ja, nee, ist halt jetzt so um Pech gehabt, wo ich dann auch erstmal zur ÖRA, also öffentlich-rechtlichen Beratung gegangen bin und mir da halt anwaltlich keine direkte Vertretung geben lassen habe, aber halt ein Schreiben zumindest und komischerweise haben sie dann wieder gespurt, weil man kann mich oder den Klienten nicht für den Fehler eines Arbeitgebers verantwortlich machen. Und das war zum Beispiel so ein Ding, das hat mich so heftig in eine existenzielle Krise gebracht. Ich habe ja gar nichts gehabt. Also ich glaube, die haben mir irgendwie 20 Euro oder so für den ganzen Monat überwiesen. Und ich habe wirklich aus dieser Situation etwas Neues lernen können. Und zwar, egal wie furchtbar gerade eine Situation ist oder wie auswegslos das gerade alles aussieht, für jedes Problem gibt es eine Lösung.
Yep.
Ich habe diesen Glaubenssatz lernen können, ich habe ihn manifestieren können. Und jedes Mal, wenn ich jetzt wieder in eine Krise gerate, kann ich den auspacken und fühle mich nicht mehr so hilflos wie sonst in meinem Leben immer. Weil bisher waren Krisen, egal ob solche Beziehungskrisen oder mit dem Arbeitgeber, mit der Schule oder sonst irgendwas, hat mich immer so rausgehauen.
Ja.
Von daher, ich verstehe absolut, was du meinst. So, ne?
Das, was du gerade beschreibst, ist auch was ich wirklich zu 100% bezeugen kann. Also es ist wirklich mittlerweile der Punkt erreicht, wo ich sagen kann, okay, ich habe jetzt wirklich so krasse Tiefs in meinem Leben schon durchgestanden. Und ich habe wirklich schon vieles verloren in meinem Leben, dass ich mittlerweile an einem Punkt angelangt bin, wo ich insgesamt dadurch, durch diese Erfahrung, deutlich ruhiger und gesetzter geworden bin. Ich kann mittlerweile Krisen anders bewältigen.
Ja.
Ich kann Probleme anders annehmen. Die sind für mich jetzt nicht immer gleich ein existenzieller Untergang, selbst wenn es sich kurz so anfühlt und was angetriggert wird. Aber ich kriege es mittlerweile kognitiv besser hin, das einzuordnen, zu sagen, okay, ja, das fühlt sich jetzt gerade richtig kacke an und ich darf mich heute auch mal einen Tag lang kacke fühlen, aber morgen richtig wieder mein Krönchen und es geht weiter.
Ja.
So. Und ja, ja, das ist wirklich das, wo ich sagen kann, da bin ich im Nachgang für all den Bullshit, den ich durchgemacht habe, wenigstens für diese eine Erkenntnis, sehr dankbar. Also ich bin mittlerweile dadurch sehr wieder bei mir angekommen und ja, habe halt auch durch dieses Beispiel gemerkt, welche Relevanz Beziehungen für einen haben, weil ja, du hattest das eingangs schon so schön gesagt gehabt, Beziehungen sind ja nicht nur die romantischen Beziehungen, es sind unsere Freundschaften, es sind ja die Beziehungen auch zu Arbeitskollegen, Kolleginnen oder wie auch immer und da dann auch wirklich im Nachgang zu begreifen, what the fuck, also es gab zum Beispiel, was so unglaublich toxisch war, es gab in dieser Beziehung nur diesen Menschen und mich, Freundschaften ringsrum, komplett weggebrochen, Familie, ganz, ganz viel weggebrochen, auch aus anderen Gründen, anderes Thema, aber es gab dann nur noch diese Person und mich letzten Endes, total isoliert. Dass das nicht gut gehen kann, weil wir als soziale Wesen einfach auf unterschiedlichste soziale Beziehungen angewiesen sind,
ja,
wo wir wieder bei dem Thema wären, was wir gerade noch im Hinterkopf behalten wollen.
Wollte ich gerade sagen, ja? Ich habe nämlich auch gerade, du hast das gerade sehr gut beschrieben und was mir da direkt noch als Ergänzung in den Kopf kommt, ist, wir neigen leider auch aufgrund der Art und Weise, wie in unserer Gesellschaft Beziehungen, romantische Beziehungen glorifiziert werden dazu, unseren Partner oder unsere Partnerin zu idealisieren. Das muss unsere beste Freundin sein, das muss unser Beziehungspartner sein, das muss unser Sex-Genie sein, das muss unser vielleicht auch finanzieller Versorger sein oder unsere finanzielle Absicherung. So. Also wo ich mir alles denke, okay, wenn man darüber in einen Konsens kommt in der Beziehung, dann ist das okay. Aber das als Standard anzulegen und zu sagen, ja, so hat es zu laufen und wenn du das alles nicht bieten kannst, ja, dann bist du halt kein potenzieller Partner für mich. Oder es vielleicht auch, wie es ja ganz häufig passiert, es nicht zu kommunizieren und es zu erwarten und den anderen oder die anderen dann vor vollendete Tatsachen zu stellen und sich eventuell dann zu wundern, dass die Beziehung dann nicht funktioniert oder kriselt. Also nie.
Ja, einfach nein. Nee. Genau, aber das muss man halt auch erstmal lernen, wenn man mit diesem Ideal im Kopf in Beziehung geht.
Ja.
In eine romantische Beziehung geht. Ich glaube, diese Erwartungshaltung, die wir haben, geht ganz oder liegt einfach daran begründet, dass unsere Gehirne ja auf eine gewisse Art und Weise ticken. Das, was wir jetzt normal wahrnehmen, gehen wir erstmal grundsätzlich davon aus, dass es für unser Gegenüber auch normal ist.
Gerade wenn man in vielen Punkten harmoniert.
Total. Ja. So. Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele Menschen über gewisse Punkte vielleicht gar nicht beim Daten sprechen, sondern erst in der Beziehung irgendwann ein Punkt kommt, wo sich rausstellt, oh, da tickt der andere ja ganz anders als ich. Und das wird einem immer wieder widerfahren und selbst, also es ist A, wichtig, klar darüber zu reden und das vielleicht schon am Anfang alles abzuklopfen, macht total Sinn, bevor man jetzt in eine Langzeitbeziehung startet. Ich habe mir da gewisse Dinge einfach angewöhnt, wirklich beim Kennenlernen von Menschen dann wirklich abzuklappern und gezielt abzufragen und da zu wissen, okay, das sind für mich die wichtigsten Werte, das sind für mich die wichtigsten Punkte, die müssen passen.
Ja, absolut.
Passen die nicht, geht es halt nicht weiter an der Stelle. Ne?
Ja.
So, ja. Aber ja, ist schon... Ist schon so ein Thema. Also gerade dieses Erwarten vom Partner, dass er alles sein muss, kriegen wir so vorgelebt. Wir kriegen es in romantisierten Filmen gezeigt, wir kriegen es in romantischen Büchern, in Musik vorgesungen, wie auch immer. Es entspricht aber nicht immer der Realität. Und selbst wenn ich eine tolle, funktionierende Beziehung habe, ist es unglaublich wichtig, noch ein funktionierendes soziales Umfeld zu haben. Ne? Dass ich da einfach auch mit jedem über unterschiedliche Themen auch mal reden kann, mir unterschiedliches Feedback einholen kann, ist ganz wichtig.
Ja. Sagen wir so, das Thema Co-Abhängigkeit ist, glaube ich, etwas, was viele kennen. Vielleicht nicht unter dem Begriff, aber unter den Verhaltensweisen.
Mhm.
Und ich finde es so interessant, weil wir da sowieso später ja doch mal drüber reden wollten, dass sich das jetzt hier direkt schon so, weiß ich nicht, wie auf dem Präsentierteller halt so mit eingebaut hat. Das ist herrlich. Wir haben ja immer so eine Art Skript dann ja, dass wir halt einen roten Faden einfach behalten können, weil wir halt, wenn wir einmal anfangen zu reden, wir verlieren uns in 30.000 Themen.
Yep.
Keine Ahnung, wir fangen an, über Züge zu sprechen und am Ende sind wir beim Blumenhandel. Also irgendwie, wenn wir kein Skript hätten, hätten wir keinen roten Faden. Und Co-Abhängigkeit ist halt ein Thema, was wir auf jeden Fall noch mit reinbringen wollten. Und
ja,
genau.
Es hat sich hier halt schon gezeigt einfach. Genau. Deswegen, wir gehen an der Stelle auf andere Punkte ein und schwenken dann später nochmal rüber,
genau.
Würde ich sagen.
Also wir haben ja jetzt gerade schon viel darüber gesprochen, wie wir uns in Beziehungen gefühlt haben, die für uns nicht mehr gut funktioniert haben oder die halt, wir haben es ja jetzt auch schon öfter gesagt, toxisch geworden sind. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu der Eingangsthese, nämlich wie uns Beziehungen in unserer mentalen Gesundheit beeinflussen können.
Mhm.
Also wenn ich zum Beispiel jetzt an die vergangene Langzeitfreundschaft denke mit Shakira, es war für mich irgendwann einfach nur noch Stress und Unbehagen. Also ich habe mich nicht mehr geborgen und nicht mehr sicher gefühlt, also zumindest nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte.
Mhm.
Und dadurch, dass ich ja auch schon psychisch erkrankt oder vorerkrankt bin, hat das ja irgendwie auch noch so richtig rausgekitzelt. Also du hast es ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, wer einmal depressiv war, der hat ja das Potenzial, eher wieder in eine Depression zu fallen.
Ja.
Und dann eine Freundschaft zu haben, die auch so eng, so nah und so intensiv ist, wo man nur noch Stress empfindet, jedes Wort dreimal irgendwie überlegt, kann ich das so sagen oder nicht, kann ich das ansprechen oder lieber nicht. Und da habe ich auch gemerkt, dass das ganz viel auch so dieses Depressive wieder ankitzelt.
Logisch.
Und das ist für mich, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe eben gerade schon gesagt, das ist kein Wohlbefinden mehr gewesen, kein sicheres Gefühl mehr. Und ich war halt auch gar nicht mehr bei mir selber. Also ich war mir in mir selber gar nicht mehr sicher. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir auch, wenn ich so an meine Teenagerzeit denke oder mit Anfang 20, also ja, ich habe immer eine Meinung gehabt.
Mhm.
Aber die war immer abhängig davon, wer gerade um mich herum ist.
Mhm.
Also vielen Menschen mit ADHS oder auch Autismus ist ja der Begriff des gesellschaftlichen Chamäleons ja so ein Ding, wenn man sich selber so bezeichnet, wenn man sich so unfassbar anpasst.
Mhm.
Und gerade in diesem Kontext mit Beziehungen und sozialen Kontakten ist das für mich halt echt, ich habe immer gedacht, das ist ein Skill, sich so gut anpassen zu können und überall reinpassen zu können und nicht anzuecken und dementsprechend auch immer mit den anderen Leuten halt zu matchen.
Ja.
Ist aber eigentlich nicht so gut, weil es kommt ja darauf an, bleibst du im Kern bei dir und bleibst du dann auch in deiner Meinung gefestigt und kannst du zum Beispiel deine Meinung höchstens vielleicht mal in einem kritischen Kontext, also wenn du zum Beispiel konstruktive Kritik bekommst, ist ja was anderes, als zu sagen so, okay, eigentlich habe ich Meinung A und jemand anders sagt mir jetzt, wie seine Haltung zu dem Thema ist und auf einmal verändere ich meine Meinung, weil ich mich anpasse.
Ich gucke gerade so angestrengt bzw. super nachdenklich, weil du diesen Punkt mit diesem gesellschaftlichen Chamäleon mit ADHS und Autismus gerade in Verbindung bringst und ich diese Connection bisher nicht hatte, bis du das jetzt gerade erwähnt hast. Weil
für dich selber oder bei mir jetzt?
Für mich selbst.
Mhm.
Weil tatsächlich dieses überangepasst sein ist ja ein Thema gewesen, was mein Problem war.
Ja,
so.
Deswegen sage ich ja auch ständig, Schatz, ich bin mir unsicher, ob es bei dir eine Trauma-Response ist in deinem Leben oder ob es ADHS sein könnte.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall noch Klärungspotenzial da. Also bei mir ist es tatsächlich, ich fühle das total mit diesem Überangepasstsein. Also ich hatte eine Phase in meinem Leben, da hatte ich sehr gut meine Meinung vertreten, aber ich war trotzdem immer sehr angepasst an meinem Umfeld.
Mhm.
Immer wieder.
Ja, so. Und dementsprechend dann halt auch wenig bei sich selber.
Mhm.
Und ich meine, Masking ist ja auch ein Thema bei neurodivergenten Menschen. Ich habe das ja auch schon mal angeschnitten. Das werde ich wahrscheinlich auch noch häufiger machen, weil es einfach so essentiell ist.
Ja.
Und so ein krasser Alltagsbegleiter. Und das legt man halt auch einfach nur scheiße schwer ab.
Mhm.
Gerade weil diese Gesellschaft, in der wir leben, nicht für neurodivergente Menschen ausgelegt ist.
Mhm.
Aber ich drifte ab.
Wieso selten?
Nein, es ist auf jeden Fall ein Ding, dass Selbstvertrauen und auch das Wissen für Selbstwirksamkeit, das ist ganz, ganz wichtig in Beziehungen. Und auch zu wissen, ich kann eine andere Meinung haben und ich kann die auch sagen. Natürlich immer respektvoll und ne, ohne sofort davon ausgehen zu müssen, dass der andere mich in der Luft zerfetzt oder mich beleidigt oder mich verlässt. Und ne, das sind so Dinge, wo ich, also jetzt nicht nur in Bezug auf diese Shakira-Freundschaft, sondern halt, wie gesagt, im Teenager-Alter, als junge Erwachsene, ich bin immer noch jung, Anfang 20, meine Güte. Das waren alles Dinge, die für mich zu der Zeit gar nicht da waren. Die waren nicht existent. Ich war die Person, mit der ich praktisch gerade unterwegs war. Und ich finde das so interessant, weil es gab damals ein Beispiel, ich weiß noch, als Michael Jackson gestorben ist. Das hat meine Mutter in Grund und Boden gerissen. Das hat die richtig fertig gemacht. Und ich mochte ihn. Ich mochte die Musik und mich hat ihre Betroffenheit auch betroffen gemacht. Und irgendwie habe ich gerade durch seinen Tod dann natürlich zu der Zeit wieder ganz, ganz viel seine Musik gehört. Und dann bin ich ein paar Tage später mit einer Freundin, Schulkameradin, auf dem Weg zur Schule. Und dann kommt dieses Thema auf und sie sagt, boah, Michael Jackson, ich kann ihn ja gar nicht ab. Und ich merke sofort, wie in mir ein Schalter umgeht, um auf ihre Meinung aufzugehen und zu sagen, ja, ich finde ihn auch gar nicht so toll.
Ah, spannend.
Obwohl ich ihn ja gut, ich, also nicht ihn, sondern seine Musik ja gut fand, konnte ich nicht bei mir bleiben und bin sofort auf diesen Zug aufgesprungen. Und so ging mir das in meinem Teenageralter mit Mitte, Anfang 20 nur so. Ich war einfach nicht bei mir, weil ich so abhängig davon war, von diesem Bedürfnis oder nee, eher von der Angst, abgelehnt zu werden, dass ich lieber immer die Meinung und immer das Verhalten des anderen glorifiziert und auch angenommen habe. Aber Hauptsache, nicht anecken, nicht anders sein. Und ist ja auch irgendwie so ein Harmonieding, ne? Man will ja die ganze Zeit miteinander matchen. Man will ja irgendwie so eine Gleichheit irgendwie haben. Und wenn ich dann wieder zu Hause war, denke ich mir so, aber eigentlich mag ich Michael ja. Verdammt, jetzt kann ich in ihrer Gegenwart gar kein Michael hören. So, weil ich ja angegeben habe, dass ich Michael eigentlich gar nicht mag.
Okay, also ganz so krass kenne ich das tatsächlich nicht. Ich kenne es eher so, dass ich mich, also dass ich schon meine Meinung sage oder sage, ich hätte jetzt in der Situation wahrscheinlich gesagt, also ich fand Michael Jackson ganz geil, die Mucke, die er gemacht hat. Aber mir ist es dann häufig passiert, dass ich in Gesprächen oder Diskussionen darum dann dazu geneigt habe, in Diskussionen dann irgendwann den Standpunkt des anderen mehr wahrzunehmen, mehr anzunehmen als mein.
Ja, also ich, das auch.
Genau, also ich habe schon meine Meinung gesagt, aber irgendwann dann durch Diskussion dann, ja, aber vielleicht hast du ja doch recht. Und dann wieder so verunsichert in mir selbst gewesen, dass ich den Standpunkt des anderen mehr oder weniger angenommen oder übernommen habe oder reproduziert habe, wie auch immer du das nennen willst. Und gerade in der partnerschaftlichen Beziehung hat das wirklich irgendwann zu vollständigem Identitätsverlust geführt.
Ja.
Komplett. Also ich war mir überhaupt nicht mehr sicher, wer ich selber bin und so weiter und so fort. Ne? Also kenne ich voll. Aber das ist halt genau der Punkt. Soziale Beziehungen, egal in welche Richtung die gehen, sind halt unglaublich wichtig. Wir sind halt soziale Wesen. Ich glaube, diesen Spruch kennt jeder, hat jeder schon tausendmal gehört.
Es ist ja nicht nur ein Spruch, das ist ja auch wissenschaftlich fundiert. Wenn du einen Säugling alleine lässt, der stirbt.
Genau.
Also nicht mal nur, weil der keine Muttermilch bekommt, sondern weil ihm die soziale Interaktion fehlt.
Richtig. Also wir sind wirklich darauf angewiesen. Und das hängt mit biologischen Prozessen und so weiter und so fort zusammen. Bestes Beispiel, Oxytocin, was ausgeschüttet wird, Serotonin, was ausgeschüttet wird und.
Um hier mal so ein bisschen die Qualität hochzupuschen.
Also gerade die Sicherheit in Beziehungen. Wenn eine Beziehung gut funktioniert, ob das jetzt eine Freundschaft ist, eine Partnerbeziehung oder wie auch immer, fühlen wir uns da sicher, wir fühlen uns geborgen. Das ermöglicht uns auch, uns selbst zu verwirklichen, uns auch sicher zu fühlen und unser Selbstbewusstsein auch tatsächlich zu entwickeln, auszuarbeiten. Ja. Und ist das Gegenteil der Fall, passiert mit uns natürlich auch das Gegenteil. Ist eine Beziehung, eine Freundschaft super stressig, haben wir die ganze Zeit Stresshormone im Körper und fangen an uns zu zweifeln. Und das sind alles Dinge, die sich mit der Zeit immer negativ auf die mentale Gesundheit auswirken.
Ja.
Immer. Und das kann mir auch passieren, wenn ich mich komplett versuche, von Beziehung zu isolieren, weil klar, in Beziehung erfahre ich ja erstmal gewisse Verletzungen durch andere Menschen. Man lernt diese Erfahrung dann erstmal. Und dann gibt es natürlich erstmal vielleicht für den einen oder anderen so die ganz extreme Reaktion, okay, dann trete ich halt gar nicht mehr in Beziehung mit Menschen. Ich ziehe mich komplett zurück. Bin ich safe, kann mir nichts passieren.
Ja.
Ja, aber das schadet einem dann wieder auf anderen Ebenen massivst.
Ja.
Und das schadet der mentalen Gesundheit auch massivst an anderen Ebenen.
Also wenn man das wirklich für sich als Lebensmodell führen möchte, das funktioniert nicht.
Schwierig.
Denke ich auch. Wenn man sich das als eine Phase nehmen möchte, Okay, völlig legitim.
Absolut, ne? Legit. Auszeiten braucht jeder mal, ja, von allem in irgendeiner Form.
Genau. Ja, ja, genau, das denke ich auch. Ja, ja, also es ist, ich finde es ganz schön krass, weil, also ich habe ja eben zum Beispiel angesprochen, dass ich ja schon meine mentalen Erkrankungen hatte, als die Beziehung zum Beispiel unausgewogen wurde. Mhm. Dürfen aber auch nicht vergessen, dass, also ich glaube, das ist ja genau bei dir der Fall gewesen. Das hast du jetzt, glaube ich, noch nicht so explizit gesagt, aber dass so eine Beziehung auch letztendlich dazu führen kann, erst psychische Erkrankungen zu entwickeln. Also
würde ich von ausgehen. Also ich,
ich glaube schon, dass so eine extrem toxische, unausgewogene, unausgeglichene und auch vielleicht so eine manipulative Beziehung dich auch echt in eine Depression bringen kann. Also wenn du gar kein Glück mehr empfindest, gar keine Liebe, gar keine Zuneigung mehr oder all die Bedürfnisse, ja, die du vielleicht dir wünschst und auch kommunizierst, aber es wird gar nicht mehr drauf eingegangen. Du hast ja das Gefühl, du wirst gar nicht mehr gesehen, du bist nicht wichtig, du bist nicht genug. Also da geht ja diese Palette einmal komplett los, mhm, und die verstärkt sich ja von selber jedes Mal mit jeder Ablehnung, die du immer wieder erfährst in der Beziehung.
Also ich weiß heute, dass natürlich viele Grundursachen in meiner schweren Depression, auch, mhm, in den Erschöpfungszuständen, die bis heute immer wieder da sind, natürlich die Base irgendwo in Kindheitsgeschichten hat. Indiskutabel, mhm, so therapeutisch, ne, lernt man das alles. Aber ja, ich bin der festen Überzeugung, das kann man genauso sagen, dass diese langjährige Beziehung, die über so einen ganz, ganz langen Zeitraum einfach nur ein Aushalten war, mich wirklich krank gemacht hat. Ja. Also mich wirklich in dieses Level an Krankheit gebracht hat.
Es ist so schön, dass du gerade dieses Schlagwort gesagt hast, aushalten. Bei mir ist es ja gewesen, die Arbeit. Mhm. Ich habe dieses Arbeitsmodell ausgehalten, boom, vorbei. Burnout, es geht nicht mehr. Gut, also mittlerweile ist es ja auch so ein Ding von autistischer Burnout, der sehr höchstwahrscheinlich bei mir ist, der ja auch noch in anderen Dingen dann begründet ist. Aber genau das ist das. Meist begründet sich so eine psychische Erkrankung ja nicht nur in einer einzigen Sache, sondern in vielen Bausteinen, die irgendwie, ja, zusammenkommen und vielleicht auch aus mehreren Lebensbereichen dann ja irgendwie kommen.
Multifaktorisch.
Wie gesagt, Qualitätscontent. Und dementsprechend, ja, also ich glaube, das, was du aus deiner Kindheit mitbringst, ist auf jeden Fall wichtig für deine Weltwahrnehmung und auch, ob du jetzt, weiß ich nicht, psychisch erkrankt bist aufgrund von schlechten und destruktiven Erfahrungen als Kind oder ob das dann später erst als Erwachsener passiert. So eine Erkrankung kann immer kommen, mhm, egal in welchem Lebensalter. Es sind halt eben die Beziehungen, ach, wie schön, passend zum Thema, die es begründen, ob wir eine Erkrankung entwickeln könnten oder nicht, ja, ne? Ja, und wo wir gerade schon bei diesem Punkt sind mit Kindheitserfahrungen und wie wir die Welt sehen und Co., mhm, ich wiederhole mich gerne, das ist hier Qualitätscontent, habe ich mir gedacht, bringe ich doch auch mal was mit rein, was ich selber von mir auch schon erwähnt habe. Und zwar geht es da um das Thema Bindungstypen bzw. Bindungsstile. Ja. Also mir ist wichtig an der Stelle zu sagen, ich bin keine Fachperson. Heißt, ich bin keine Psychologin, keine psychologische Psychotherapeutin etc. pp. Was ich jetzt über dieses Thema Bindung erzähle oder anbringe, das ist vor allem aus meinem Studium sagen. Nee. Aus der Zeit in der Schule, wo ich mehrere Semester Psychologieunterricht hatte und natürlich hauptsächlich aus meiner therapeutischen Erfahrung. Und ich weiß, dass es mir ganz, ganz viel gegeben hat und dass es mir sehr geholfen hat, zu mir selber zu finden und auch meine Beziehungsdynamiken zu verändern und nicht immer wieder in die gleichen destruktiven Muster zu fallen und dementsprechend zum Beispiel gerade im Dating-Kontext immer wieder auf Männer zu treffen, die mich letztendlich ablehnen, keine Beziehung mit mir eingehen und Co., weil ich dieses Muster endlich aufbrechen konnte, weil ich meinen Bindungstypen kennengelernt habe. Es gibt insgesamt 4 Bindungstypen und gerade weil das so ein heikles wissenschaftliches Thema ist, werde ich hier jetzt auch ein bisschen was ablesen, weil ich will hier ja keine Fake News verbreiten. Ich würde aber an der Stelle auch sagen, wen das Thema interessiert und der da gerne mehr Informationen zu haben möchte, fragt entweder bei eurem Therapeuten nach oder holt euch Fachliteratur. Das wird auf jeden Fall ein bisschen umfangreicher und auch fundierter dann eben auch mit Quellen sein, als das, was ich jetzt hier mitbringe. Ist jetzt nicht so, als hätte ich das von, weiß ich nicht, glaubmirbruderquelle.de. Aber wie gesagt, ich will mich hier nur abgrenzen. Ja, ist hier keine psychotherapeutische Sitzung, die wir hier haben. Also es ist so, dass sich unser Bindungsstil in der Kindheit begründet. Heißt, die Beziehung zu unseren Eltern prägt unseren Bindungsstil. Und es gibt, soweit ich es jetzt rausfiltern konnte, 4 Bindungsstile. Es gibt zum Beispiel die sichere Bindung. Das heißt dann, dass das Kind im Umgang mit seiner Bezugsperson vertraut ist und auch offen seine Gefühle zeigen kann. Es gibt dann den unsicher vermeidenden Bindungstypen. Da ist es dann so, dass das Kind eher nach Unabhängigkeit strebt und auch eher emotionale Nähe meidet. Dann gibt es den unsicher ambivalenten Bindungstypen. Da ist das Kind dann eher zwiespältig in seinen Bedürfnissen nach Nähe und Distanz. Und als vierten gibt es den desorganisierten Bindungstypen. Das bedeutet denn, dass ein unsicherer Bindungstyp dort ist, der durch widersprüchliches Verhalten und eine inkohärente Verarbeitung der Beziehung geprägt ist.
Schönes Wort.
Deutsch. Für alle, die jetzt gerade nur zuhören, ich selber habe einen unsicher ambivalenten Bindungstypen und das zeigt sich vor allem bei mir oder sagen wir so, mein Therapeut damals ist hellhörig geworden, als er das Muster rausgehört hat, heiß und kalt verhalten. Sprich, ich habe zum Beispiel eine Situationship und merke, dass ein Gefühl von Nähe und Intimität entsteht und lehne ihn sofort ab. Also ich schaffe Distanz und wehr diesen Menschen von mir ab, fange sogar vielleicht Streit an, alles, was irgendwie auf jeden Fall Distanz und Isolation begründen könnte. Wenn das dann eintritt, lechze ich nach diesem Menschen. Ich versuche, ihn wieder an mich zu binden, mich an ihn zu klammern, ihn an mich ranzuziehen. Und genau darin liegt dann oft das Problem, weil das ist natürlich für mein Gegenüber in dem Moment ein, was willst du denn jetzt eigentlich von mir? Möchtest du jetzt Sicherheit und Nähe oder möchtest du Isolation, Distanz und vielleicht auch Selbstständigkeit? Mhm. Und ich wusste das viele Jahre nicht. Ich wusste viele Jahre nicht, dass es überhaupt diese Bindungstypen gibt. Dann irgendwann in der Schule kennengelernt und diesen Begriff gehört und dachte, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber gar keinen weiteren Wert drauf gegeben. Mhm. Und dann viele Jahre später in der Therapie eben über meinen Therapeuten erklärt bekommen, wie sich ganz explizit dieser Bindungstyp in meinem Verhalten zeigt. Und ich glaube, ich habe erstmal gar nicht so direkt eine Anweisung gekriegt. Das war eine Verhaltenstherapie, aber es war, glaube ich, erstmal einfach nur so ein Bitteschön und lass mal sacken.
Okay.
Und dann irgendwann habe ich jemanden Neuen kennengelernt und ich glaube, das war für ihn so, okay, perfekt, jetzt muss ich hier gar nichts initiieren, um irgendwelche Übungen irgendwie zu kriegen, um dass ich meinen Bindungstypen geheilt bekomme oder diese Muster geheilt bekomme, sondern diese neue Dating-Phase oder Kennenlernphase war für ihn eigentlich perfektes Expo-Verhältnis, könnte man fast sagen. Expo, Entschuldigung für die Leute, die den Begriff nicht kennen, es ist eine Exposition. Es bedeutet, dass man sich seinen Ängsten stellt und angstauslösende Situationen aufsucht, um diese Muster, die man dann eben aus ängstlichen Gründen, wie zum Beispiel Fluchtverhalten und Co., dass man die halt aufbricht und sich den Situationen einfach stellt. Dass Emme dann zum Beispiel gesagt hat, dass ich mir mal die Frage stellen sollte, was erwarte ich dann eigentlich von dieser Beziehung? Was wünsche ich mir? Was hätte ich denn gerne?
Dein Therapeut.
Genau, mein Therapeut. Ja. Und das dann mal mit dem abzugleichen, was ich an Informationen von ihm bekomme, während wir uns kennenlernen. Und auch immer mal wieder an diese Punkte zurückzukommen. Und wenn ich zum Beispiel merke, dass das, was er möchte oder mir gibt, gar nicht mit dem übereinstimmt, dann mal zu mir zurückzukommen und mich zu fragen, warum bleibe ich bei diesem Menschen, wenn der mir etwas gibt, was ich eigentlich gar nicht brauche oder wenn der das, was ich gerne hätte, gar nicht erfüllen kann. Mhm. Und das war so ein bisschen der Schlüssel für mich, mit meinen Bindungstypen oder mit diesen Mustern arbeiten zu können und die halt auch aufzubrechen. Weil irgendwann habe ich wirklich mein, wie nennt man das, mein Dating-Schema? Keine Ahnung. Die Art und Weise, auf was für Männer ich sozusagen...
Beuteschema.
Ja. Yeah. Ich habe das komplett verändert. Mhm. Ich rede jetzt hier nicht vom Aussehen, sondern wirklich vom Lebensstil. Ja. Was machen diese Menschen? Was für eine Haltung haben die zu sich selber? Wie gucken die auf die Welt? Für mich war zum Beispiel dann auch wichtig, wie orientieren die sich politisch, beziehungsweise wie ist deren politische Haltung? Ich kam zum Beispiel gar nicht mehr damit zurecht, wenn jemand sich gar nicht positionieren wollte. Mhm. Und das waren alles Sachen, die habe ich erst für mich feststellen können, dass das für mich in einer Beziehung wichtig ist, auch in einer Freundschaft, wenn dieser Mensch ganz klar sagen kann, was er für sich möchte und was er vielleicht von dieser Freundschaft oder Beziehung erwartet. Und das hätte ich alles nicht gekonnt, wenn ich diesen Bindungstyp nicht kennengelernt hätte. Und noch viel wichtiger ist ja dann auch zu wissen, jetzt zum Beispiel in unserer Beziehung, wenn wir uns streiten oder eine Meinungsverschiedenheit haben, du rennst nicht sofort weg.
Yep.
Das ist da oben irgend so ein kleines Stimmchen, das mir das gerne einredet, ausgelöst aufgrund dieses Bindungstypens und vor allem auch aufgrund meiner Verlustangst, die ich als Kind erfahren habe. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich mit dir darüber spreche, wir haben das in der Folge Kommunikation ja schon mal aufgebrochen, dieses Thema, kann ich mein Muster brechen und ich kann Intimität und Sicherheit zwischen uns wieder sorgen.
Mhm.
Ja.
Ist auch für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Weil gerade, ich weiß nicht, inwiefern das schon mal Thema war in den letzten Folgen, aber dieses Nähe-Distanz-Thema ist halt eins, was ich auch aus dieser langjährigen toxischen Beziehung kannte.
Mhm.
Und was dort aber ja in Verbindung mit diesem ganzen manipuliert werden und so weiter und so fort, dann durch meine Klinikaufenthalte, Äußerungen von TherapeutInnen und so weiter dann eher in die Richtung Borderline tatsächlich eingeordnet wurde. Deswegen ganz am Anfang unserer Beziehung, als du mir das mitgeteilt hattest mit diesem Bindungstyp, war das für mich so ein okay, alles klar, alle Achtung, jetzt muss ich ganz genau hingucken, dass ich nicht wieder in das Gleiche renne wie ich schon mal.
Stopp, sag es, wie es war. Red Flag.
Ja, ja, es war im ersten Moment tatsächlich voll eine Red Flag. Und aber was ich ja dazugelernt habe, war darüber zu reden.
Genau,
es
ja.
zu kommunizieren.
Ich muss das halt gerade sagen, weil, also es tut mir auch leid, dass ich das unterbreche, aber ich finde es halt wirklich so amüsant, weil es war damals, vor einem Jahr, wo du mir das halt so gesagt hast, war es schon amüsant, weil ich fand es so interessant, das bei dir zu beobachten, dass dein Alarmsystem losgeht und dir sofort sagt, das ist eine Red Flag, halte ich davon fern. Und der andere gesunde Anteil oder der gereifte Anteil in dir, der sagt, nee, du läufst jetzt noch nicht weg, du redest erstmal und du stellst Fragen. Und dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob du wegrennst.
Genau. Und das ist halt auch ein Learning gewesen in dem Falle. Und was ich noch viel schöner finde tatsächlich ist, an dem Punkt sagen zu können, für mich auch eine heilsame Erfahrung in unserer Beziehung.
Ja.
Es ist halt wirklich dieser Punkt zu lernen, okay, ja, offensichtlich bin ich in der Vergangenheit ja immer wieder auf Menschen mit einem ähnlichen Bindungsmuster abgefahren. Irgendwas zieht mich da ja an, ne? Whatever, welche Gründe auch immer da dahinter stecken. Gehen wir jetzt hier nicht im Detail drauf ein.
Ja, ist in Ordnung, wenn nur ich den Striptease hier mache.
Reicht, würde ich sagen.
Ja, reicht, wenn einer sich nackig macht, ne?
Genau. Obwohl es ja eigentlich immer schöner ist, wenn beide sich nackig machen.
Okay,
aber
ja gut, wir bleiben
Thema.
Hier.
Nee, aber tatsächlich wirklich, jetzt habe ich voll den Faden verloren, ne?
Wir waren bei Bindungstypen
und Mustern. Wir waren bei Bindungstypen und Mustern, genau. Nee, wirklich zu merken, dass im ersten Moment bei mir die Alarmglocken angehen. Erstmal mein Kopf sagt, fuck, Red Flag, Nähe-Distanz-Thematik, ganz, ganz schwierig. Dann aber zu merken, okay, ich spreche das Thema an, wir reden da drüber und ich finde erstmal raus, wer mir da wirklich gegenüber sitzt und so weiter und so fort, was da eigentlich dahinter steckt, mit wem ich es da zu tun habe. Mhm. Und dann auch zu merken, dass dieser Punkt, bei mir war das eng verknüpft mit diesem manipulativen Verhalten. Der ist halt bei dir ausgeblieben. Der war da halt nicht, weil wir offen und ehrlich über alles gesprochen haben und nicht das, was ich gewohnt war, kam. So dieses, dass dann irgendwas geäußert wird, was mich dazu beeinflussen soll, XY zu tun. Na?
Wollte ich gerade sagen, das ist ja einmal deine persönliche Erfahrung und B ist ja, ich kenne mich mit Borderline tatsächlich so im Detail nicht aus, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es genau das ist, was man Borderlinern ganz viel zuschreibt, nämlich dieses Manipulative.
Yep.
So, und bei mir war ja, ich habe dir das, glaube ich, dann damals auch ja schon erzählt, dass wie bei vielen Frauen mit ADHS natürlich jahrelang und immer wieder davon ausgegangen wird, dass sie Borderline hat. So. Also das ist irgendwie immer einfacher zu diagnostizieren, als sich eine Neurodivergenz anzunehmen. Und das hatte ich dir ja, glaube ich, auch erzählt.
Ja.
So, und ich glaube, alleine so diese Tatsache, dass ich diesen Verdacht über einen Arzt oder über meine ärztliche, weiß ich nicht, über diese Journey irgendwie halt mitgeteilt hatte, war, glaube ich, so dieses, es geht ja um Schlagwörter. Das, was du hörst, macht ja sofort in deinem Kopf.
Na klar.
Das weckt Erinnerungen oder das weckt, wie gesagt, diese Muster, diese Alarmsignale. Teilweise ist, wie gesagt, auch so ein Schubladen- und vorurteilshaftes Denken auch gar nicht immer so schlimm. Manchmal ist es, also im Prinzip ist es einfach immer nur so ein bisschen absichern und
es erfüllt eine Funktion.
Genau, ja. Letztendlich geht es ja darum, was du damit machst. Springst du darauf komplett an und greifst sofort die Flucht, wie du es ja zum Beispiel im ersten Impuls dann hattest? Oder sagst du, okay, ja gut, da ist diese Schublade und das ist irgendwie alles gerade, es wirkt sehr gefährlich, aber ich guck nochmal.
Genau, und bei mir ist halt gerade, also ich weiß nicht, welcher Bindungstyp ich konkret bin, weil ich mich damit noch nicht so auseinandergesetzt habe.
Ja, ich würde auch an der Stelle tatsächlich empfehlen, das professionell machen zu lassen.
Genau.
Na?
Und bei mir war halt, oder generell ist die Schwierigkeit ja immer die gewesen, dass ich von mir selber kannte, Fehlverhalten meines Gegenübers zu entschuldigen, um nicht meine eigene Grenze wahren zu müssen.
Ja, das kenne ich auch sehr gut. Ne?
Und lieber zu sagen, ja, aber Person XY tut das ja aus dem und dem Grund und ne, und deswegen ist das alles gar nicht so schlimm gemeint und ne, was es mit mir macht, wurde dadurch zweitrangig. Und da für mich dann auch wirklich dieses Learning zu haben, okay, ich spreche das an, aber ich fange jetzt auch nicht an, falls irgendwas Toxisches kommt, das dann zu entschuldigen, zu sagen, ja, aber. Ne? Sondern halt wirklich da die richtige Balance zu finden, gut hinzugucken, ist halt echt Arbeit und ist halt wirklich auch eine heilsame Erfahrung, die ich mit dir machen durfte, dass es halt bei dir nicht so ist wie das, was ich kennengelernt habe.
Ja.
So. Und dass wir einfach offen kommunizieren. Du sagst mir, wenn das Muster bei dir gerade angeht, du kommunizierst mir ganz klar, ich habe gerade ein Nähebedürfnis, du kommunizierst mir ganz klar, oh, bei mir kommt jetzt gerade wieder dieses Distanzthema zum Tragen und ich kann es sofort einordnen und ich merke einfach, wie es dadurch, was mich vorher total hat emotional verzweifeln lassen, wenn mein Gegenüber auf Distanz gegangen ist, eben weil da gewisse Erfahrungen mit dahinter steckten, ist mittlerweile für mich ein, ja okay, alles klar, weiß ich Bescheid und es ist fein.
Ja.
So, es hebt mich überhaupt nicht mehr so krass an. Klar merke ich immer noch irgendwie, dass da Erinnerungen arbeiten
es
und
kitzelt.
Dass da irgendwas kitzelt so. Aber ich komme damit klar, ich kann es einordnen, eben weil du es mir sauber kommunizierst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne?
Ja, das ist halt auch das. Also wie gesagt, wir haben ja so ein kleines Skriptchen. Wir haben uns ja auch genau sowas zum Beispiel ja aufgeschrieben, dass es gerade in dem Moment, wo man sich seinem Gegenüber öffnet und darüber spricht, was einen selber gerade bewegt, was vielleicht das Verhalten des anderen in einem ausgelöst hat und Co., dass man dann nicht in der Position ist, also die Person, die das erzählt bekommt. Die ist dann nicht an der Position zu sagen, oh echt, das war aber gar nicht meine Absicht, das habe ich doch alles gar nicht so gemeint. Und weiß, diesen Impuls haben wir ganz, ganz oft, sehr, sehr schnell, weil ich würde jetzt fast mal behaupten, die meisten Menschen haben die Intention, Menschen nicht verletzt zu wollen und nicht böse zu sein. Und dementsprechend ist zu hören, dass wenn man sich, weiß ich nicht, keine Ahnung, man hat irgendwas gemacht und das hat die andere Person verletzt, ist das erstmal so ein Schlag bei sich selber und man denkt sich, ah, das wollte ich doch aber gar nicht und das war doch gar nicht so gemeint und das möchte man dann sofort irgendwie von sich loshaben. Aber darum geht es in dem Moment ja gar nicht. Es geht in dem Moment nicht um dich. Es geht um deinen Partner, deine Freundin, deinen Freund oder wen auch immer, der dir da gerade sagt, dieses Verhalten hat mich verletzt. Und das nur anzuerkennen und wertzuschätzen und zu sagen, okay, das tut mir leid, darauf achte ich, das nehme ich an und beim nächsten Mal versuche ich mich anders zu verhalten. Darum geht es.
Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch etwas, was ich erst lernen musste, mittlerweile viel, viel besser kann und auch froh bin, dass ich das mittlerweile kann. Was für mich bloß problematisch ist tatsächlich, ist dann auch in Beziehung mit anderen Menschen zu erleben, dass mein Gegenüber sowas äußert und aber sofort wahrnehmbar ist und auch von der Art und Weise, wie es kommuniziert wird, dass es als Vorwurf auch gemeint ist. Also ich adressiert bin, als wäre ich jetzt quasi ganz, ganz schlimm, dass ich das getan habe und weniger in diesen, das, was du gerade gemacht hast, hat das und das in mir ausgelöst und ich weiß, dass das was Altes ist oder dass das und das Muster ist, sondern eher so dieses, du hast das und das gemacht und deswegen bist du jetzt der schlimmste Mensch der Welt. So dieses Feeling. Wenn das dahinter steckt, fällt es mir dann umso schwerer, das dann einfach anzunehmen, sondern dann komme ich natürlich gleich wieder in diese Verteidigungsposition, in dieses Feeling rein.
Es ist ja so eine Vorverurteilung dann.
Genau.
Weil ich glaube, in dem Moment, wo man verletzt wurde, ich werde nicht sagen, man hat das Bedürfnis, dem anderen dann auch Schmerz zuzufügen, aber man möchte das so deutlich machen, dass man die Grenzen des anderen dann wahrscheinlich erstmal so ein bisschen hinten anstellt und dann eben vielleicht auch beleidigend oder unfair werden kann.
Ja.
Und genau das ist ja das, was wir zum Beispiel auch in der Kommunikationsfolge angesprochen haben, dass man auf Augenhöhe miteinander sprechen sollte, mit Respekt und eben auch Gespräche nur dann führen sollte, wenn man nicht in dieser Emotion drinne hängt.
Ja.
Wut zu empfinden ist wichtig und du darfst auch in diesem Konfliktgespräch Wut empfinden. Aber wenn du deine Wut gerade auf 100% empfindest, dann ist es nicht schlau, darüber in dem Moment mit dem Menschen, der diese Wut verursacht, hat, zu reden. Das ist nicht fair, weil dann sprichst du nur aus dieser Wut heraus. Und deinem Gegenüber vielleicht einen Tag später, wo die Wut nur noch gedrosselt ist, zu sagen, ich bin wütend und das auch in einem energischen Ton und zu vermitteln, was los ist, ist viel, viel konstruktiver, als sich da einfach hinzusetzen und wie gesagt, unfair, beleidigend und kurz zu werden. Das hat weder was für einen selber, noch für den Partner oder die Freundin oder wen auch immer. Da kann dann auch kein gemeinsames Wachstum stattfinden.
Ja, ich bin 100.000% bei dir. Ich habe trotzdem Verständnis dafür, dass manchmal in Situationen, wo einfach die Emotionen gerade auf 100% sind, einfach mal was rausballert und dieser Mechanismus kurz nicht greifen kann. Das gibt es einfach manchmal, ne? Dass die Wut so stark ist, dass man was raushaut. Ich glaube, das Wichtigste ist dann wirklich immer bloß nochmal irgendwie sich wieder fangen zu können und in die Lage zu kommen, zu sagen, du, sorry, ist gerade alles zu viel, ich kurz Abstand oder wie auch immer, Timeouts hatten wir ja auch in der Kommunikationsfolge, ne? Dass man dann halt nochmal drüber reden kann. So, es ist alles menschlich. Aber,
also sich auch selbst so ein Eigengeständnis zu machen, dass man vielleicht über die Stränge geschlagen hat, das ist ja auch ganz wichtig.
Ja.
Ne? Weil vielleicht hat dich das Verhalten des anderen verletzt und du bist wütend geworden und dann bist du ausfällig geworden. Und da dann wieder zurückzukommen und zu sagen, so ich bin wütend und das war nicht okay, etc.
Ja.
Aber trotzdem bin ich auch gerade ein bisschen unfair gewesen und das war auch nicht in Ordnung. Ne? Also auf Augenhöhe. Respektvoll.
That's the point.
Ne?
Ja. Wertschätzung fürs Gegenüber haben. Das ist einfach der Punkt. Und auch wirklich versuchen zuzuhören, auch wenn die Emotionen gerade hochgekocht sind.
Ja. Und ich denke halt auch, dass, was jetzt irgendwie auch noch gar nicht so begrifflich gefallen ist, ist, also wir haben immer gesagt, dass gerade sowas halt auch mit ganz viel Zeit dann ja auch verbunden ist, aber Geduld.
Oh ja.
Also ich musste da eben auch vor allem dran denken, als du das gesagt hast mit diesen Gesprächen, die dann da stattgefunden haben. Und ich kenne das ja von mir. Ich muss dann auch manchmal über dieselbe Sache vielleicht auch 5-mal reden.
Mhm.
Und den Raum zu haben, also sprich die Geduld des anderen zu haben, das auch zu können, ist für mich ganz, ganz wertvoll und mittlerweile auch unabdingbar, weil ich weiß, es gibt manchmal Sachen, die beschäftigen mich, dann redet man darüber und vielleicht kommen sie nächste Woche nochmal hoch und dann merke ich, ich habe irgendwie doch nochmal ein Bedürfnis, darüber zu reden. Und das ist mit diesem einmal irgendwie jetzt nicht abgetan gewesen.
Finde ich auch vollkommen in Ordnung, finde ich auch vollkommen also total normal auch. Ne?
Ja.
Es gibt manchmal Themen, die sind so komplex, die beschäftigen einen, die arbeiten in einem und man redet drüber und durch dieses drüber reden knüpfen sich ja erstmal wieder neue Synapsen durch das Feedback, was ich kriege. Und dann kommt wieder irgendein anderer Schluss, den ich ziehe, über den ich dann wieder Redebedarf habe. Das finde ich total sinnvoll und auch wertvoll. Die Erfahrung, die ich damals bloß gesammelt hatte, was ich vorhin meinte mit diesem ständig über das Gleiche reden, war halt auch immer mit dem gleichen Ausgang und auch ohne beim Gegenüber irgendein Learning zu sehen, wo ich dann gemerkt habe, nach dem 5., 6. Mal drüber reden, dass ich an einem Punkt ankomme, wo ich gar nicht mehr weiter weiß, so wie ich damit umgehen soll.
Ja.
Weil ich mitkriege, bei meinem Gegenüber ist das der Anfang immer der gleiche, der Mittelteil und das Ende immer das gleiche.
Mhm.
Und obwohl ich jedes Mal versucht habe, anders drauf einzugehen oder vielleicht nochmal eine andere Perspektive einzunehmen, ist kein Learning eingetreten, keine Veränderung. Und das hat mich dann schon echt verzweifeln lassen teilweise. Ne? Das ist dann schwierig.
Ich glaube, das ist auch das, was ich vorhin meinte, wo ich nachgehakt hatte, ob ihr dann halt auch mal besprechen konntet, was ihr vielleicht anders haben wollt oder gewünscht habt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich wörtlich gesagt habe. Aber genau darauf wollte ich nämlich abzielen. So dieses, man kann 5-mal ein Problem besprechen, aber kommt man immer wieder auf das gleiche Ergebnis, dann bringt dieses 5-mal darüber reden ja auch nichts.
Genau.
Also vielleicht sollte man ein 6. Mal darüber reden und mal ganz konkret ins Auge fassen, was läuft denn da eigentlich schief und wie kriegen wir das gelöst?
Genau.
Gemeinsam.
Ja.
Ne? Und das bringt mich auch tatsächlich zu dem Punkt, dass ich, also wir haben ja das mit den Timeouts zum Beispiel mal besprochen. Und ich habe jetzt auch über Social Media mitbekommen, dass sich viele Paare zum Beispiel auch mal die Zeit nehmen für so eine Art Krisenmanagement. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kalt und irgendwie auch sehr theoretisch und ich muss dabei auch irgendwie sofort an irgendein Büro denken. Aber gemeint ist damit eigentlich, dass man sich als Paar hin und wieder mal hinsetzt, im Idealfall regelmäßig, und dann einfach mal so eine Art Bestandsaufnahme macht.
Wie nennt sich das im Geschäft? Inventar? Inventur.
Inventur,
eine Inventur machen,
eine kleine
Beziehungsinventur.
Inventur, So kann man es auch nennen. Genau, aber dann halt eben darüber spricht, also im besten Falle jeder erstmal nur für sich und dann in ein Gespräch kommen, dass man dem anderen halt einmal darlegt, wie geht's mir momentan in der Beziehung? Bin ich zufrieden oder gibt es vielleicht Bereiche, in denen ich mich nicht gesehen fühle oder mich ein bisschen zu kurz gekommen fühle? Und dass man dann eben auch besprechen kann, okay, wenn da zum Beispiel etwas ist, weiß ich nicht, zum Beispiel dein Bedürfnis nach Nähe, das fühlt sich relativ unausgewogen an.
Mhm.
Okay, kriegen wir das gelöst? Und wenn ja, wie? Und ne, wie kann man das lösen? Aber dass man einfach mal wieder ins Gespräch kommt und nicht so in diesem Alltag und auch dann in diesem Alltagsverhalten verrottet.
Ja.
Und wir reden jetzt schon wieder viel über romantische Beziehungen, aber das kann man auch genauso in Freundschaften und auch in arbeitstechnischen Beziehungen, also mit den Beziehungen, die man mit seinen Arbeitskolleginnen zum Beispiel hat, kann man das natürlich auch übertragen. Ist dann natürlich gerade auf der Arbeit abhängig davon, wie offen sind die Kolleginnen vor Ort für so ein Gespräch. Und ich finde eigentlich, dass jede Arbeit, die ein Team mit sich bringt, auch solche Sitzungen öfter offiziell anberaumen sollte, um einfach mal abzuchecken, wie ist die Stimmung gerade im Team, läuft alles rund etc. Genau, ich glaube, wir sind einfach dadurch, dass wir gerade uns als Pärchen haben, mal sofort verleitet, dann halt aus so einem romantischen Beziehungsmodell halt
geht
eben nach
klar.
Lösungen irgendwie zu suchen. Aber die sind auf alle Lebensbereiche eigentlich übertragbar.
Mhm.
Gut. Also ich würde sogar fast sagen, wenn man sich so sicher mit sich selber fühlt, kann man das sogar bei seinem Hausarzt machen, wenn der persönlich und unfair wird. Also auch da extrem viel schlechte Erfahrung gemacht.
Mhm.
Und ich hätte mir gewünscht, in dem Moment gefestigter zu sein, dass ich diesem Menschen dann halt auch sagen kann, das war nicht in Ordnung.
Ja.
Können Sie das bitte beim nächsten Mal anders kommunizieren?
Ne? Das ist aber, glaube ich, auch was, was man lernen muss. Es gibt so viele Situationen in meinem Leben, wo ich in der Situation gar nicht wusste, was ich sagen soll, weil ich total überfahren war von meinem Gegenüber, von dem, was gesagt oder getan wurde. Und erst im Nachgang mir total tolle, schlagfertige Antworten eingefallen sind.
Aber das hatten wir ja auch schon mal.
Genau.
Ne? Also das ist teilweise, glaube ich, hat dann auch wieder in was anderem begründet.
Mhm.
Aber gerade in so einem Beziehungsgeflecht dann, keine Ahnung, neigt man ja dann eher auch dazu. Was heißt, man neigt dazu? Man ist vielleicht dann auch einfach so erschlagen von dem, was da gerade auf einen einprasselt, dass dieses Ordnen in dem Moment gar nicht, also es funktioniert ja gar nicht.
Es hat einfach kurz einen Schock da und man hat auch so Konzept gebracht. Das passiert
genau,
einfach.
Ja.
Also grundsätzlich, ich finde diese Idee mit dem Krisenmanagement sogar ganz cool. Wo du gerade Arbeitgeber sagtest, musste ich so dran denken, ja klar, so ein Arbeitgebergespräch kennt man ja, dass es das bei manchen Firmen gibt ab und an mal, dass man einmal im Jahr sich da mit Chef zusammensitzt und schnackt oder so. Aber ja, ich finde es tatsächlich einen ganz coolen Ansatz. So, das ist eigentlich keine schlechte Idee, das zu tun.
Ja, also ich denke mir halt, da kommt ja eine gewisse Menge an Menschen tagtäglich zusammen. Die sollen zusammen arbeiten. Und jeder Berufsalltag kann ja auch mal unfassbar anstrengend und oder es kann Berufsphasen geben, die sehr stressig sind, sehr pensumslastig. Und natürlich kann da dann auch ein Ungleichgewicht entstehen.
Klar.
Aus diesem Ungleichgewicht im Sinne von, der hat mehr Pensum als der andere, kann eine Unzufriedenheit entstehen. Aus dieser Unzufriedenheit kann Unhöflichkeit entstehen. Also das ist ja eine Kette, die da entstehen kann, die letztendlich, wenn sie unbesprochen bleibt, dazu führen kann, dass auf der Arbeit eine Atmosphäre herrscht, in der sich keiner mehr wohlfühlt.
Yep.
Und dementsprechend da als Arbeitgeber oder Vorgesetzte in dem Fall dann zu sagen, okay, wir machen einfach einmal im Monat oder einmal im Quartal diese, weiß ich nicht, vielleicht verknüpft mit einem gemeinsamen Frühstück oder sowas oder einer gemeinsamen Unternehmung oder so, machen wir diese Besprechung mal irgendwie, dass wir mal als Team wieder zusammenkommen und dass wir auch schauen, okay, wo gibt es gerade Baustellen, an denen wir arbeiten können und wie können wir an denen arbeiten?
Mhm.
So, wer ist da zum Beispiel für was verantwortlich?
Ja.
Ja. Aber wir haben uns ja vorhin auch schon besprochen in unserem Briefing und haben ja festgestellt, dass das Thema Arbeit, Arbeitsort etc., also alles, was da irgendwie so zugehört, nochmal eine ganz eigene Folge in sich begründet. Also das
absolut,
ist themtechnisch,
da ist jede Menge Material.
Richtig, das ist thementechnisch so umfangreich. Ja.
Da gibt es so viele Aspekte, die man beleuchten kann.
Ne? Ja.
Also generell an der Stelle. Ich nutze diese Stelle gleich, um einzuhaken und euch nochmal aufzufordern, egal ob ihr uns zuschaut oder zuhört.
Okay, was kommt jetzt?
Wenn ihr geile Ideen habt für Themen, die euch interessieren, schreibt uns. Wir möchten gerne über Themen reden, die ihr spannend findet. Ja.
Ist auch, also bitte da keine Unsicherheit empfinden. Schreibt es einfach. Ist egal, was für ein Impuls es ist. Schreib uns und wir gucken, was wir daraus machen können.
Mhm, genau.
Aber, um, damit wir gleich mal bei euch bleiben, wir wollen euch ja auch gar nicht mehr weiter auf die Folter spannen. Jetzt haben wir das mit der Co-Abhängigkeit so angeteasert. Ich würde sagen, wir greifen diesen Punkt jetzt nochmal auf und kommen dann auch demnächst zum Ende. Ich würde es an der Stelle auch tatsächlich ganz schön finden, wenn du über das Thema Co-Abhängigkeit sprichst, weil wir ja auch festgestellt haben, dass zum Beispiel aufgrund der Tatsache, dass du deinen Bindungstypen ja gar nicht kennst, dass es ganz schön war, dass ich das mit der Bindungsthematik halt aufgegriffen habe. Und ich habe, also Co-Abhängigkeit, das ist mir ein Begriff und ich glaube, ich kenne Züge davon. Aber dieses extreme Erlebnis dahinter, ich glaube, das hast du und ich glaube, dementsprechend kannst du auch viel authentischer darüber reden und das an andere weitergeben.
Also die Notiz bzw. der Stichpunkt, den wir uns ja gemacht hatten für dieses Thema, war so diesen Unterschied zwischen Koregulation und Koabhängigkeit herauszuarbeiten. Und ich glaube, es ist gut, beides in einem Zug wirklich zu erwähnen, zu erklären und kurz abzureißen, damit man das gut unterscheiden kann. Denn Koregulierung oder Koregulation heißt ja, in Beziehung eine gewisse Form von gegenseitiger Hilfe zu haben, sich gegenseitig zu regulieren, in seinen Emotionen über Themen zu sprechen und da in einer gesunden Balance miteinander zu agieren. Das heißt, wenn mein Partner mal für irgendwas Support braucht, ihn dabei auch zu supporten und nicht allein im Regen stehen zu lassen.
Ja.
Wenn das gesund abläuft, ist das sogenannte Koregulation. Das ist eine feine Geschichte, die ist unglaublich wichtig und das ist natürlich eine gewisse Form von Abhängigkeit, weil natürlich bin ich in egal welcher Beziehung, ob Arbeitgeber, Freunde, romantische Beziehung, immer abhängig von den Menschen, mit denen ich interagiere, in irgendeiner Form. Und das ist aber eine gesunde Abhängigkeit, solange die gesund läuft. Co-Abhängigkeit geht dann in die Richtung, dass es wirklich ungesund wird. Nämlich, dass ich anfange, als Beziehungsmensch nur noch die Bedürfnisse meines Gegenübers wahrzunehmen, nur noch darauf einzugehen und ständig erpicht zu sein, dass es meinem Gegenüber gut geht, dabei aber ganz vergesse, dass ich selber ja auch Bedürfnisse habe. Und das ist wirklich eine Entwicklung gewesen, die in dieser Beziehung extrem stark von meiner Seite aus auf jeden Fall stattgefunden hat. Für Gegenüber will ich das gar nicht einschätzen, aber die Dynamik, die da stattgefunden hat, war eine krasse Co-Abhängigkeit im Sinne von, dass meine damalige Partnerin studiert hat, finanziell also von mir abhängig war, weil ich derjenige war, der das Einkommen nach Hause gebracht hat. das war auch am Anfang besprochen und es war auch fein im Sinne von, das geht mal so ein paar Jahre so, bis das Studium fertig ist.
Ja.
Und dann können wir das ja andersrum machen und dann gleicht sich das wieder aus. So, das war am Anfang noch so, okay, wir betrachten das, ne, ganz skeptisch und überhaupt. Aber irgendwann wurde daraus halt wirklich eine Co-Abhängigkeit im Sinne von, das Studium hat nie aufgehört, dann kam noch eins, dann kam noch ein Versuch und noch ein Versuch. Und da war die Abhängigkeit auf finanzieller Seite halt bei meiner Partnerin und bei mir war es emotional. In die andere Richtung. Ich war halt mega abhängig davon, von ihrem Urteil, von ihrer Nähe, von Zuneigung und gemeinsamer Zeit und. Liebe, das Wort Liebe, dass ich so einen Wert darauf gelegt habe, wie es ihr geht und komplett vergessen habe, wie ich drunter leide oder dass ich auch Bedürfnisse habe, die nicht erfüllt werden.
Ich wollte gerade sagen, du hast es hinten angestellt. Du hast es wahrscheinlich wahrgenommen, dass du das und das gerade eigentlich gerne hättest. Aber du hast dich dann halt eben dafür entschieden, das nicht zu verfolgen.
Genau.
Weil das Bedürfnis deiner Partnerin nach XY ist halt wichtiger als deins.
Und das Ganze ist dann halt noch zusammengekommen mit Krankheiten. Also meine Partnerin hat dann auch Krankheiten gehabt wie ganz, ganz schlimme Migräneattacken, die sich manchmal tagelang auch eine Woche gezogen haben oder ähnliches. Da ist natürlich eine Hilfebedürftigkeit da und da muss man natürlich Rücksicht drauf nehmen. Und das war viele, viele Monate bis Jahre wirklich ganz extrem. Dann war meine Partnerin in Depressionen gerutscht, noch vor mir. Und natürlich will man da auch irgendwie helfen und für den anderen da sein. Und ja, es kam irgendwann dieser, also ich bin dann so in diesen Hilfsmodus rein, in diesen, was brauchst du, was kann ich für dich tun, was kann ich dir abnehmen und. Ich habe es auch später nicht mehr geschafft, aus diesem Modus rauszukommen. Das wurde mir dann auch von meiner Partnerin angekreidet. Sie hat es auch mehrfach versucht zu kommunizieren, so im Sinne von, ja, jetzt geht's mir doch wieder besser und ne, tralala, aber ich kam aus diesem Modus dann auch nicht mehr raus. Das war für mich ganz, ganz schwer zu sehen, okay, gewisse Dinge kriegst du jetzt vielleicht wieder besser hin, deswegen brauche ich die nicht machen. Trotzdem habe ich ständig gefragt. So. Dass es auch nerven kann, brauchen wir nicht drüber reden. So. Wie gesagt, das war halt dann eine ganz, ganz schwierige Dynamik gewesen, die sich dann entwickelt hat. Aber Co-Abhängigkeit ist halt genau dieser Punkt, sich selbst in der Beziehung zu vergessen. Und ich kann aus der Erfahrung, die ich sammeln durfte, wirklich nur sagen, ist nie gut, weil man verliert sich dabei selbst. Es bringt auch dem Partnermenschen auf lange Frist gesehen gar nichts, weil es gibt ja Gründe, warum man eine Beziehung miteinander eingegangen ist. Man mag ja gewisse Aspekte an seinem Partner, an seiner Partnerin. Und wenn die plötzlich komplett wegfallen, ist auch klar, dass sich an den Gefühlen irgendwann mal irgendwas ändern kann oder die vielleicht wegbrechen, wie auch immer, wenn man das nicht miteinander gelöst bekommt.
Ja.
Und deswegen Co-Abhängigkeit. Also ich habe dann in der Klinik gelernt, ich war co-abhängig und ich habe eine ganz, ganz krasse Idealisierungsstörung gehabt.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ja, alle Neune.
Ja. Also wenn ich dir so zuhöre, dann kommt mir sehr, sehr vieles davon bekannt vor. Also ich weiß, Koregulation ist bei mir auf jeden Fall ein Thema und das ist zum Beispiel auch in der Freundschaft zu Shakira irgendwann ein Problem geworden, weil sie zum Beispiel, damit war sie leider nicht alleine, nicht verstanden hat, dass ich manchmal Dinge einfach nur sagen möchte. Ich möchte da nicht sofort eine Lösung haben, ich möchte auch auf keine Lösungssuche gehen, ich möchte einfach nur meinen Frust mit dir besprechen.
Musste ich auch erst lernen, damit umzugehen.
Ja. Das kennen ADHSler, denke ich, auch sehr gut, weil ADHSler immer sehr schnell dazu neigen, sehr lösungsorientiert zu sein. Und wenn du dann eben einen Freund oder eine Freundin hast, die von Problem XY berichtet, dann ist man irgendwie ganz schnell in diesem Modus, eine Lösung suchen zu wollen. Und das merke ich zum Beispiel auch ganz oft mit meiner Schwester, wenn sie mir von irgendwas erzählt, dann muss ich immer erstmal so ein bisschen abtasten, okay, will sie jetzt einfach nur reden? Oder will sie eine Lösung? Und innerlich ist aber schon so dieser Drang da, schrei die Lösung raus.
Also ich habe ja kein ADHS, aber ich kenne das voll.
Und ja, natürlich können das auch Menschen kennen, die kein ADHS haben. Ich wollte es nur erwähnt haben, dass das unter anderem auch bei der Diagnosefindung ein Thema ist oder Thema sein kann. Und das mit der Co-Abhängigkeit finde ich gerade auch eine sehr bittere Erkenntnis, dass das bei mir halt auch Standard war. Und ich glaube aber tatsächlich einfach auch aus diesem Masking-Teil heraus, den ich mein Leben lang so stark hatte und teilweise ja auch immer noch habe, einfach dieses Hauptsache nicht zeigen, wer man selber ist, um nicht anzuecken, um überhaupt in Kontakt treten zu können und Freundschaften zu haben und dementsprechend nicht sozial isoliert zu sein. Und dann natürlich auch nicht für sich, für seine Bedürfnisse, für seine Grenzen einstehen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich wütend gewesen bin, ich habe es runtergeschluckt. Ich habe nicht darüber geredet, wenn ich wütend war. Ich habe es immer abgetan. Wenn es mal angesprochen wurde, so dieses, die Person hat dann vielleicht selber gemerkt, dass das nicht okay war und dann entschuldigt die sich und dann bin ich sofort in diesem Modus gewesen. Ist doch egal, so gar nicht so schlimm gewesen. Aber es hat mich ja verletzt. Ich hätte dementsprechend, heute würde ich einfach sagen, danke, dass du dich entschuldigst oder ja, war nicht okay. mach es beim nächsten Mal besser. Mhm. So. Man muss ja auch nicht immer aus jedem Streit oder aus jeder Diskrepanz ein Riesending machen oder so ein Riesenkonfliktgespräch aufmachen. Mhm. Manchmal reicht es ja auch einfach, wenn eine Person dann sagt so, okay, das war scheiße von mir, tut mir leid, beim nächsten Mal versuche ich es anders zu machen und man das dann annimmt und sagt, ja, das hat mich auch verletzt und schön, wenn du beim nächsten Mal anders darauf vielleicht reagieren möchtest oder das anders machen möchtest. So. Aber ja, das ist, ich glaube, Co-Abhängigkeit habe ich nie so wahrgenommen, weil ich ja auch noch nie eine langfristige Liebesbeziehung hatte und ich verknüpfe das irgendwie automatisch damit.
Okay.
Ich habe das irgendwie gar nicht so abrufbereit für Freundschaften, aber ich glaube, gerade in Freundschaften kann das auch extrem herauskommen.
Total.
Also eigentlich nicht mehr extrem, eigentlich ist es, glaube ich, genauso einfach, dass es da entstehen kann, wie zum Beispiel auch in einer Liebesbeziehung.
Absolut. Also wenn ich mich dran erinnere, ich hatte die allererste Beziehung, die ich geführt habe, die ging so 1-2 Jahre und die Partnerin, die ich da hatte, hatte eine beste Freundin, mit der ständig irgendwas gewesen ist. Eine Zeit lang haben die sich gut verstanden, dann war wieder irgendwas, wo die beste Freundin, fand ich, sie krass ausgenutzt hat, sie das dann irgendwann gecheckt hat und dann haben die sich gestritten und danach war aber wieder so ein Miteinander und das war ständig so, ich fand es immer mega unausgeglichen, aber eigentlich haben die nicht gut miteinander funktioniert, aber sie konnten auch nicht ohneinander. So dieser, das war so mein View von außen auf die Geschichte.
Okay.
Und das würde ich auch im Nachgang schon so ein Stück weit als Co-Abhängigkeit bezeichnen, was da vorgelegen hat. Also ja, es kann, glaube ich, in wirklich vielen verschiedenen, unterschiedlichen zwischenmenschlichen Beziehungen stattfinden.
Ach. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, und an der Stelle vielleicht einmal eine kleine Reflexionsaufgabe an unsere Zuhörer und ZuschauerInnen. Einen kleinen Impuls, den wir setzen wollen, beziehungsweise eine Einladung, die wir aussprechen wollen. Fühlt ihr euch in eurer Beziehung gesehen? Egal, ob jetzt romantische Beziehung oder freundschaftliche Beziehung, wie auch immer, schreibt es uns gerne in die Kommentare.
Ja, und auch gerne, was braucht ihr, um euch in einer Beziehung sicher zu fühlen? Ich finde, wir haben heute nämlich auch wieder ganz, ganz viel im Sinne der Beziehungsthematik beleuchtet, ganz, ganz viele Themen angesprochen. Da jetzt ein Stimmungsbild von euch mit reinzubekommen, wäre an der Stelle auf jeden Fall sehr wohltuend. Und ja, gerade weil das alles thematisch so komplex war, lässt sich letztendlich sagen, dass Beziehungen definitiv ein Ort der Heilung sein können, aber auch sehr herausfordernd. An der Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du mit uns in die Tiefe gegangen bist. Und wenn du das Gefühl hast, dass dieser Podcast jemandem helfen kann, dann teile ihn sehr gerne mit dieser Person. Und wenn du uns unterstützen magst, dann hast du es bestimmt schon ganz, ganz oft von vielen anderen CreatorInnen gehört. Abonniere unseren Kanal, bewerte uns und lass uns auch gerne einen Kommentar da. Ich weiß, manchmal hängt es zum Ohr raus, aber das ist tatsächlich die Währung, die für uns zählt, denn nur so können wir erkennen, was wir vernünftig machen und was wir vielleicht verbessern können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf.
Wir freuen uns auf euch. Ciao.
Bis dann.